Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 84 und dem Thema Hörspiel.
Jenny, Christian. Also mir fällt es wirklich sehr, sehr schwer zu glauben, dass 2024 quasi schon zu Ende ist und wir tatsächlich jetzt schon wieder hier zusammensitzen und ich euch heute schon wieder die Fragen stellen werde, die ich euch in solchen Folgen wie heute eben stelle. Vorab aber mal eine andere Frage. Was haltet ihr eigentlich von Jahresrückblicken?
Gar nichts. Ich finde Jahresrückblicke furchtbar. Im Fernsehen schalte ich immer ganz schnell weg.
Da ich ja keinen Fernseher sehe, kann ich gar nicht erst wegschalten. Aber prinzipiell finde ich auch, dass sie oft, nicht immer, aber oft so ein bisschen, oh, so, weiß ich nicht, jammerig, melancholisch sind oder so zu glorifizierend. Also so ein Mischding findet man eher selten.
Also für mich selber mache ich schon auch irgendwie so einen kleinen Jahresrückblick, weil ich mir schon auch überlege, was habe ich dann das Jahr über gemacht. Das schon.
Ziele erreicht, Mindset, mega wichtig.
Nee, eigentlich gar nicht. Dass ich so nochmal Revue passieren lasse, was ist denn in dem Jahr eigentlich passiert? Weil manche Sachen hat man einfach auch gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Das stimmt, ja. Ja, so ein bisschen, was war gut, was war schlecht, ne? Was waren besonders schöne Ereignisse, sowas, ne?
Aber ich mache mir keine Vorsätze oder sowas.
Nee, das halte ich auch für völlig albern.
Auch Quatsch. Okay, ja, ich persönlich mag Jahresrückblicke eigentlich auch nicht. Gut, dass wir jetzt einen machen.
Unsere ist natürlich die Ausnahme.
Ja, absolut. Und deswegen würde ich sagen, starten wir diese Folge auch mit einem Rückblick auf das Märchenpottjahr 2024. Und falls irgendwer von euch da draußen Jahresrückblicke auch nicht leiden kann, keine Sorge, wir haben heute auch noch ein, wie wir finden, ziemlich schönes und vor allem nostalgisches Thema zum Jahresabschluss dabei. Aber legen wir jetzt erstmal los. Wir beenden dieses Jahr mit Folge 84. 2024 haben wir insgesamt 27 Folgen aufgenommen. 13 Folgen davon waren Märchenstunde, 14 Folgen davon waren Märchenkunde. Und damit wir das alles nochmal ein bisschen besser Revue passieren lassen können, die Märchen unserer Märchenstunde, damit starten wir ja immer, waren...
Moment, könntest du da so eine Musik drunter legen? So...
Ja, ich guck mal, was ich finde.
Ja, das ist bei diesen Rückblicksendungen
ja auch. Genau.
Stimmt. Ja, okay, ich gucke, was ich finde. Wenn nicht, möchtest du das einfach mal summen, falls ich nichts Besseres finde?
Okay.
Musik ab. Ich glaube, das lasse ich einfach direkt so drin. Also, Märchenstunde. Unsere Märchen. Die sieben Raben. Die Schöne und das Biest. Die Prinzessin auf der Erbse. Das Wasser des Lebens. Rotkäppchen. Die 12 faulen Knechte. Die schwarze und die weiße Braut. Das blaue Licht. Hans im Glück. Wie Kinder schlachtens miteinander gespielt haben. Germelshausen. Rumpelstilzchen. Und zuletzt der Küster von Mörker. Wenn wir uns die Märchen ein bisschen genauer ansehen, dann fällt sehr schnell auf, dass die dieses Jahr fast alle ziemlich kurz gewesen sind. Also der Schnitt liegt tatsächlich, ich habe es mal ausgerechnet, und wenn ich schon rechne, der liegt bei nur 13 Minuten. Und das liegt aber vor allem daran, dass wir mit Germelshausen auch einen krassen Ausreißer nach oben dabei hatten. Die Mehrheit der Märchen war 6 bis 8 Minuten lang. Am kürzesten waren die Prinzessin auf der Erbse und wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben, mit süßen 3 Minuten. Ja, und das waren auch, ihr könnt es euch denken, die kürzesten Folgen im Jahr. Ja, wenn wir schon bei der Märchenstunde sind, ihr könnt euch denken, welche Frage jetzt kommen muss. Welches war euer Lieblingsmärchen?
Germelshausen.
Ich habe 2. Hans im Glück und Germelshausen.
Also Hans im Glück ist meine Nummer 2.
Ah. Ja. Okay, wieder sehr einig, würde ich sagen. Ich glaube, bei mir ist es auch Germelshausen, weil das sehr atmosphärisch war, ja. Auch wenn es lang war, würde ich auch sagen. Und ich glaube, Hans im Glück ist bei mir auch auf Platz 2. Obwohl mein Herz natürlich auch für Wie Kinder Schlachtens gespielt haben schlägt. Aber ja, ich glaube, ich bin bei euch.
Ich fand Rotkäppchen auch lustig. Ich mag ja Perrault, habe ich hier festgestellt.
Ja, und du als Wolf warst schon wirklich gruselig das und ekelig. Alles.
Sehr lüstern. Okay, also da herrscht große Einigkeit. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal mit der Märchenkunde weiter. Während wir im ersten Märchenpottjahr ja versucht haben, so einen Einstieg in die ganze Thematik zu finden und so ein paar Grundlagen zu legen, haben wir das im letzten Jahr ja weiter vertieft und auch versucht, die Vielfalt von Märchen noch mehr zu zeigen, auch indem wir uns ja mit einigen Unterkategorien von Märchen beschäftigt haben. Denken wir an die Zaubermärchen, die Blaubartmärchen, die Feenmärchen und so weiter. Ja, in diesem Jahr haben wir natürlich auch wieder versucht, ein Konzept zu finden, das nicht wahllos irgendwelche Themen aneinander reiht, sondern das inhaltlich aufeinander aufbaut. Und diesmal haben wir auch versucht, das Ganze noch enger miteinander zu verzahnen, dass die Themen wirklich noch krasser ineinander greifen. Gleichzeitig haben wir aber auch einige Themen abgearbeitet, die eigentlich schon wirklich längst überfällig waren, wenn man sich mit dem Thema Märchen beschäftigt. Zur Erinnerung. Eröffnet haben wir das ja mit dem Thema Erlösung.
Das war schon ein richtiger Klopper, ja.
Ja, das war echt nicht ohne. Es folgten Liebe, Prinzessin, Prinz, Sexualität, Laster und Tugend, Gut und Böse, Krieg und Frieden, Märchen im Dritten Reich, Verbrechen, Spuk, unser Schwerpunkt Rumpelstilzchen und unsere Weihnachtsfolge zum Thema nordische Weihnachten. Und ich glaube, wenn man die Themen so aneinandergereiht nochmal hört, wird der thematische Aufbau hoffentlich deutlich und ihr versteht, was wir uns dabei gedacht haben.
Also es waren schon wirklich sehr ernste Themen auch dabei, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Mit diesem ganzen Krieg und Drittes Reich-Block.
Das war schon nicht leichte Kost diesmal, muss ich auch sagen. Ja, obligatorische Frage auch hier. Was war denn eure liebste Märchen-Kunde-Folge?
Ich glaube Krieg und Frieden tatsächlich. Mhm. Ja, also weil das auch einfach ein, also Frieden ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ich glaube, da haben wir die Schrecken des Krieges auch nochmal in Anführungszeichen schön rausgearbeitet und da wirklich auch vielleicht sogar eine moralische Aussage am Ende der Folge mal getätigt.
Ich kann das ganz schwer sagen. Ich würde tatsächlich sagen Drittes Reich und auch unsere Piep-Folge.
Weil, war auch gut, ja.
Nee, weil ich habe einfach auch sehr viel da gelernt. Und viele Sachen, die ich vorher so gar nicht wusste, dass auch die Grimms da irgendwas rausgeschnitten haben aus dem Märchen, dass das eigentlich, also ich meine, wir sagen ja immer, das ist für Erwachsene, aber das habe ich dieses Jahr auch nochmal gelernt, dass Märchen wirklich im Ursprung was für Erwachsene waren.
Also nochmal zur Einbettung, die Piep-Folge ist die Folge zum Thema Sexualität im Märchen.
Ja, die lief bei uns unter Piep.
Genau. Ja, ich muss auch sagen, also als ist ein bisschen schwierig, das als Lieblingsfolge zu deklarieren, weil es so ein ernstes Thema ist. Bei mir war es auch Märchen im Dritten Reich, weil das historisch einfach unfassbar spannend ist. Wenn ich jetzt aber auch den Spaß noch mal mehr mit einbeziehe, muss ich sagen, war meine Lieblingsfolge Laster und Tugend.
Ja.
Finde ich wirklich sehr witzig. Die fand ich sehr leicht, aber auch sehr lehrreich. Auch in so eine Richtung, wo ich vorher gar nicht so dran gedacht hatte. Ja,
aber auch das Diptychon Prinz, Prinzessin vom Jahresbeginn fand ich auch richtig gut.
Ich hoffe, wie gesagt, das ist bei euch auch so angekommen und wir beweihräuchern uns jetzt nicht nur selbst. Aber wir haben wirklich versucht, das diesmal sehr eng miteinander zu verzahnen. Und wie gesagt, Prinz, Prinzessin, Gut und Böse, eigentlich auch Krieg und Frieden. Liebe natürlich, das sind Themen, die muss man eigentlich bringen, wenn man über Märchen spricht. Und wir haben da jetzt auch schon ein bisschen Zeit mitgelassen. Also das war überfällig dieses Jahr.
Und als Ergänzung zu den Hörspielen muss ich vielleicht noch sagen, ich muss mich am Ende des Jahres bei euch bedanken für zwei der heterosexuellsten Momente meines Lebens, die ich in diesem Jahr mit euch erlebt habe.
Nämlich?
Nämlich mit dir, Elena, als Schöne und ich als Biest. Ja. Und Jenny mit dir, ja, ne? Gertrud, oh, und ich in Germelshausen.
Ja, ich habe die Vibes gefühlt.
Ja. Also danke dafür. Es war eine ganz tolle Erfahrung.
Gerne, gerne.
Ich würde mal sagen, bei uns ist sowas immer drin. Ja.
Reicht dann aber auch erstmal.
Jenny, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Habt ihr aus diesem Jahr irgendwie so ein besonderes Learning oder so eine besondere Erkenntnis, die ihr nochmal mitnehmt? Ich meine, dass Märchen vielfältig, tiefgründig sind, das wissen wir ja inzwischen. Ist für euch noch irgendwie was Neues dazugekommen?
Auf jeden Fall in Richtung auch Literaturepochenkunde. Also deine Deutschstunde, die ist schon wirklich immer sehr lehrreich.
Grins.
Also das ist potenziert sich bei mir in jedem Jahr, muss ich sagen. Mhm. Also ich könnte in jedem Jahr fast das Ähnliche sagen, aber das stimmt wirklich. Also wie krass da so die Archetypen auch ineinander greifen, jetzt gerade Prinz, Prinzessin oder dann kommt auch wieder Männer- und Frauenbild ins Spiel und dann kommt natürlich auch Sexualität irgendwie ins Spiel und das so alles, also wie du ja auch gesagt hast, also für mich geht dieses Konzept, was wir uns da ausgedacht haben, auf, weil vieles Grundlagen für das andere sind und dann merkt man dann nach der 5. Folge, die irgendwie so darauf aufbaut, wie krass verzahnt das ist. Mhm. Und dass das eigentlich untrennbar ist und dass es das auch immer so ein bisschen mitschwingt, auch wenn es einem gar nicht bewusst ist vielleicht. Und das finde ich wirklich krass, dass das Märchen, so kurz die jetzt zum Teil auch sind, wie viel da in diesen wenigen Sätzen oder wenigen Seiten wirklich drinsteckt oder wie viel man herausholen kann zumindest, ja.
Deswegen bin ich auch immer fasziniert davon, wie viel du dann interpretieren kannst, weil die Märchen sind ja zum Teil auch wirklich sehr kurz, aber da steckt dann so viel Tiefe noch drin und so viele Möglichkeiten, in welche Richtung man auch denken kann. Das ist schon sehr cool.
Wenn Drewermann dann noch dazu kommt zum Beispiel, ne?
Genau.
Ja, bei mir sind es zwei Sachen, würde ich sagen. Das eine bezieht sich immer auf diese Dritte Reich-Folge. Wir haben ja schon im letzten und ich glaube auch im vorletzten und auch im ersten Jahr immer schon gesagt, von wegen, ja, Märchen sind aktuell, die haben eben diese zeitlosen Themen. Aber bei Märchen im Dritten Reich ging es ja wirklich um die Pervertierung von Literatur. Und was ich nochmal, obwohl ich es weiß und ich bin ja nicht naiv da reingegangen, habe gedacht, ach mal gucken, das wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Ich wusste das und mir war auch klar, dass man erschreckende Parallelen zum Heute ziehen können wird. Aber wenn man es dann tatsächlich so schwarz auf weiß liest und diese Narrative sieht, die heute auch benutzt werden und die heute wieder salonfähig werden, dann muss ich sagen, das hat mich schon sehr frustriert zurückgelassen, hat mich aber auch gleichzeitig einmal mehr darin bestärkt, dass es tatsächlich wichtig ist, auch über sowas Nischiges oder Altbackenes wie Märchen zu sprechen, weil das ist für das Verständnis und für das Verhindern von, dass man für solche Narrative anfällig wird, ganz, ganz, ganz wichtig.
Wir hatten das ja im Gespräch untereinander gerade vor der Aufnahme auch gesagt, dass gerade so im Märchen- oder Sagen-Legendenbereich dann oft mittlerweile, wenn es nicht in die Esoterik abgleitet, da nochmal die Empfehlung, unsere Feenfolge sich anzuhören übrigens, geht das immer öfter in so eine völkische, rechte Richtung. Und davon möchten wir uns natürlich nochmal ganz deutlich distanzieren. Ja. Und wer uns vernünftig zuhört, der müsste das eigentlich auch schon mitbekommen haben. Ne?
Deswegen, glaube ich, war das auch super wichtig, dass wir diese Folge gemacht haben. Und deswegen liegt die mir tatsächlich von allen Folgen aus diesem Jahr auch am meisten am Herzen. Und der zweite Punkt, der baut da auch mit drauf auf. Wir heißen zwar Märchenpott und unser Schwerpunktthema sind natürlich Märchen, aber mir ist irgendwie in diesem Jahr nochmal ganz klar geworden, wir sind eigentlich wirklich ein Literatur- und Geschichtspodcast. Wir bedienen da wirklich eine große Bandbreite an Themen, die natürlich immer auf Märchen aufbauen und daraus ziehen wir das. Aber letztlich sind es eben nicht nur Märchen, um die es geht, sondern es geht schon um sehr viel mehr. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder?
Auf jeden Fall. Das ist ja auch das, was ich meinte mit den Literatureinordnungen auch von dir. Da kriegt man ja auch immer übergreifendes Wissen mit, was jetzt nicht nur textgebunden ist.
Einmal der historische Hintergrund, aber dann auch so Sachen wie Mentalitätsgeschichte zum Beispiel. Das schwingt da auch mit, finde ich auch mega spannend. Ja. Wie ähnlich das zum Teil ist und wie krass unterschiedlich das aber auch zum Teil ist. Ne?
Total. Wir hoffen natürlich, dass ihr da draußen auch irgendwas mitnehmen könnt, dass ihr das ja thematisch auch schön fandet. Wir können das natürlich jetzt nicht wissen, wie ihr drauf reagiert. Also wenn ihr möchtet, schreibt uns da gerne auch auf Insta was zu. Wir freuen uns immer, wenn wir irgendwie so ein Feedback bekommen und wissen, ob wir in die richtige oder in eine ganz falsche Richtung laufen. Okay, dieses Jahr war ja nicht nur ein schönes Märchenpott-Jahr. Das Jahr 2024 war auch das Jahr des Hörspiels. Und das ist natürlich der perfekte Anlass, um das Thema, das wir wirklich schon lange auch machen wollten, jetzt endlich mal zu bringen. In unseren Folgen geht es ja immer wieder um Hörspiele, vor allem wenn Christian Adaptionen von Märchen vorstellt. Aber auch sonst fallen nebenbei immer mal wieder diverse Verweise oder Zitate. Und auch der Märchenpott selbst hat ja einen engen Bezug zum Hörspiel. Schließlich besteht jede zweite Folge aus einem Hörspiel. Und in unserer Folge zum Thema Verbrechen haben wir euch dieses Jahr ja auch erzählt, wie wir so entstanden sind, aus was für einer Idee wir eigentlich hervorgegangen sind. Und das ist letztlich auch der enge Bezug zum Hörspiel, weil diese Idee war letztlich zuerst da, auch wenn es bis zur Umsetzung ein bisschen gedauert hat. Aber das Hörspiel ist ein ganz elementarer Bestandteil unseres Podcasts. Und davon abgesehen, das ist dann der dritte Punkt, sind wir drei natürlich auch große Hörspiel-Fans. Aber dazu werden wir euch später noch ein bisschen was erzählen.
Ich erzähle euch als erstes, was ist denn eigentlich ein Hörspiel? Ein Hörspiel ist eine dramatisierende, rein akustische Darbietung. Es gibt beim Hörspiel keine visuellen Komponenten, sodass es auf Dialoge, Musik und Klangeffekte angewiesen ist. Damit sollen dem Hörer Figuren und die Geschichte näher gebracht werden. Zu den Hörspielen zählen Stücke, die speziell für das Medium Radio geschrieben wurden, beispielsweise Dokudramen, dramatisierte fiktionale Werke oder Stücke, die ursprünglich für das Theater geschrieben wurden. Schon kurz nach ihrer Entwicklung gewannen sie in den 20er Jahren an Popularität. In den 40er Jahren waren sie eine führende internationale Unterhaltungsform. Mit dem Aufkommen des Fernsehens in den 50ern begannen die Hörspiele an Publikum zu verlieren. Dennoch sind sie bis heute sehr beliebt. Häufig werden Hörspiele mit Hörbüchern gleichgesetzt. Aber Achtung, das ist nicht korrekt.
Jetzt wird die Jenny auch mal streng.
Zu Recht.
Unterscheiden müssen wir zum Hörbuch. Da wird ein Buch eingelesen. Weil ich habe auch in meiner Recherche häufig gefunden, das hat mich super genervt, dass das total sich vermischt hat, Hörbuch und Hörspiel.
Und ich finde, das sind wirklich zwei Welten. Also Hörbücher höre ich nicht annähernd so gerne wie Hörspiele. Da schlafe ich auch noch schneller ein als beim Hörspiel abends.
Ich finde tatsächlich auch, wenn es natürlich tolle Stimmen gibt, die das so richtig toll lesen können, aber ich
gibt sehr wenige, finde ich übrigens.
Ja, finde ich auch, aber die, die es können, die können es wirklich sehr, sehr gut. Aber mich fesselt das tatsächlich auch nicht so. Ich finde, Hörspiele sind einfach lebendiger.
Ich mag auch lieber dieses Dialogische. Irgendwie, du hast unterschiedliche Stimmen und so. Aber würdet ihr denn sagen, weil wir ja gerade drüber gesprochen haben, hier so Podcast, ist das ein modernes Hörspiel?
Also der Podcast als Medium quasi.
Ja.
Ja, zumindest zum Teilen. Also jede zweite Folge bei uns ja definitiv. Und die Märchenkunde-Folgen, ja, Hörspiel im engeren Sinn natürlich nicht. Also wir bringen das ja auch nur akustisch rüber. Gut, auf Instagram und auf dem Blog gibt es ein Bild- und Textmaterial zum Nachlesen oder Anschauen.
Genau, also es ist jetzt kein geschriebenes Stück, das wir da haben. Das
genau.
Wir jetzt, eben, ne? Spiel verweist ja auf Theater eigentlich, ja, ne? Und genau, auf dieses spielerische, dialogische Element, dramaturgische Element, das haben wir ja eher nicht. Das ist ja eher.
Also unsere Folgen haben schon eine gewisse Dramaturgie durch den Aufbau, würde ich sagen, ne? Aber es ist jetzt nicht Drama im engeren Sinne.
Nee, also ich würde es nicht als. Also mich stört halt das Spiel. Es ist sicherlich eine erweiterte Form dieses Hörmediums, aber nee, mit Spiel hat das für mich nichts zu tun.
Das ist eher so eine Radiosendung, also die jetzt kein Hörspiel ist, die jetzt eben halt nicht übers Radio läuft, sondern über einen Streaming-Anbieter oder so. Ja.
Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, dann sind wir uns da ja einig.
Wie immer. Ja, wir sind eigentlich etwas late to the party, denn der Geburtstag des Hörspiels war bereits am 15. Januar diesen Jahres. Da ist das Genre Hörspiel ganze 100 Jahre alt geworden. Denn an diesem Tag im Jahr 1924 wurde von der BBC das erste Radiodrama, also auch da wieder das Drama, in Europa gesendet. Und das war Danger von Richard Hughes.
Dein Engländisch ist ganz super.
Vor allem dein TH. Yes.
Ja, in diesem Hörspiel geht es um drei Personen, die nach einer Panne in einem Bergwerk im Dunkeln festsitzen und nur akustische Signale aufnehmen können. Also sie sind somit in einer ähnlichen Situation wie die HörerInnen dieses Dramas, die für das Verstehen des Stückes ja ebenfalls nur auf Sprache und Geräuschkulisse zurückgreifen können. Im Oktober 1924 wurde in Deutschland das erste Hörspiel ausgestrahlt und das war Zauberei auf dem Sender von Hans Flesch. Und das ist eine Groteske, in der die Möglichkeiten des damals noch neuen Mediums Radio Seitenwechsel vorgeführt und zugleich ad absurdum geführt wurden. Der Sender ist verrückt, war daraufhin auch in der Radio-Umschau zu lesen. Also wie so oft in Deutschland mit den neuen Dingen tat man sich erstmal etwas schwer. Hans Flesch, künstlerischer Leiter des Frankfurter Senders und gleichzeitig Autor des Werkes, versuchte mit diesem Stück eine Kunstform zu etablieren, die es nur so im Radio und nirgends anders geben konnte. Und Zauberei auf dem Sender gilt heute als erstes Hörspiel der deutschen Rundfunkgeschichte.
Ich meine, das Original ist nicht erhalten geblieben, aber das Skript wurde dann in den, ich glaube, 70er Jahren oder so nochmal dann neu aufgenommen. Das habe ich mal gehört, das ist auch schon wirklich verrückt. Also ganz, ganz lustig eigentlich.
Ja, tatsächlich reicht die Geschichte des deutschen Hörspiels aber noch ein bisschen weiter zurück, nämlich bis ins Jahr 1918. Damals begann man bei der Firma Telefunken mit Bearbeitungen von Theaterstücken für die Ausstrahlung per Funk. Und 1923 inszenierte der Ingenieur F.A. Tiburtius in den Experimentalstudios von Telefunken das erste richtige Hörspiel nach heutigen Maßstäben. Es hatte den Titel Anke und spielte in einem Leuchtturm. Gesendet wurde es aber nie, weshalb Zauberei auf dem Sender eben den Titel als erstes deutsches Hörspiel für sich beansprucht. Insgesamt war der Rundfunk der Weimarer Republik kulturell sehr ambitioniert, sodass neben Rezitationen und Autorenlesungen ab 1924 in zunehmendem Maße auch Theaterstücke zum Programm gehörten. Eben das Hörspiel. Diese wurden in voller Länge, kürzt oder in einzelnen Szenenfolgen, eigenständig in Zyklen gestellt oder in einen programmatischen Zusammenhang eingebettet. Vornehmlich im Abendprogramm der Sendegesellschaften ausgestrahlt. Und oft arbeiteten Rundfunk und Theater dafür zusammen und so wirkten neben Rundfunksprecherinnen und Rundfunksprechern wiederholt auch namhafte BühnenschauspielerInnen sowie RegisseurInnen mit. Die funkadäquate Inszenierung der Dramenliteratur wurde Sendespiel genannt. Aus der Schwierigkeit, für das Radio geeignete Vorlagen zu finden, entstand bei den Programmverantwortlichen dann der Wunsch nach einer rundfunkeigenen akustischen Kunstform. Das Hörspiel wurde in der Praxis aus Mangel an geeigneten Autoren und Autorinnen zunächst nur von RundfunkmitarbeiterInnen selbst entwickelt. Die Reichsrundfunkgesellschaft, das war ja der ab 1926 tätige organisatorische Dachverband der Sendegesellschaften, versuchte dann mit einem Preisausschreiben mit verbesserten Honorarzahlungen, die Hörspielproduktion zu fördern, denn bekannte Autoren und Autorinnen waren gegenüber dem Schreiben von Hörspielen sehr zurückhaltend. Nach anfänglicher Dominanz des Sendespiels in den Programmen gewann das Hörspiel schließlich ab 1928 weiter an Bedeutung und erlebte 1929 eine wahre Blütezeit. Sende- und Hörspiel nutzten zunehmend die technischen Möglichkeiten des Mediums und entfalteten sie zu künstlerischer Wirkung. Von der Überblendtechnik bis hin zu Schnitt und Montage, wie sie ab 1929 durch Aufzeichnungstechniken realisierbar wurden. Zuvor wurden alle Sende- und Hörspiele live gesendet und eben nicht aufgezeichnet. Also ich finde, das muss man sich auch mal vorstellen, was das eigentlich für eine krasse Leistung ist. 1928 richtete das preußische Kultusministerium in Berlin eine Rundfunkversuchsstelle ein. Und das war die erste Einrichtung in Deutschland zum Ausloten der technischen und künstlerischen Möglichkeiten dieses neuen Mediums. Die Rundfunkversuchsstelle, ich finde das Wort ist auch immer so deutsch, ne? War der Hochschule für Musik zu Berlin angegliedert, also auch da wieder dieser Bezug zum Theater, und förderte unter anderem die Entwicklung neuer Musikinstrumente, vor allem des Trautoniums, eines der ersten elektronischen Musikinstrumente und damit ein Vorläufer der Synthesizer.
Klingt sehr cool übrigens.
Ja? Mhm. Okay. Das Hörspiel der Weimarer Republik war insgesamt literarisch, ästhetisch anspruchsvoll, inhaltlich belehrend, manchmal aber auch belanglos und einfach nur unterhaltend. Unterschiedlichste Formen wurden geprägt, von der Revue über das Lehr hin zum Volksstück. Es gab Hörspiele mit aktuellem zeitlichen Bezug und reportagenhafte Dramen. Die Zensur verhinderte allerdings weitgehende politische Bezüge. Anfang der 1930er Jahre waren Hörspiele im Rundfunk so beliebt, und das nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, dass die BBC Leitfäden für deren Produktion aufstellte, etwa für den Einsatz von Soundeffekten. Und da hieß es zum Beispiel, Geräusche sollten eher die Stimmung eines Hörspiels unterstreichen, als die Szene bebildern. Angenommen, man hat einen Dialog wie diesen. Noch ein Glas Portwein? Gern. Edler Tropfen. Dann ist es doch offensichtlich, was passiert, dass zwei Leute Portwein trinken und unnötig und vermutlich ziemlich lächerlich den Dialog mit Klängen klirrender Gläser und dem Einschütten von Flüssigkeiten zu illustrieren. Man sollte in der Tat ein Schauspiel für den Rundfunk als symphonische Form verstehen, bei der das gesprochene Wort nur ein Faden in einem aus Klang gewobenen Stoff darstellt.
Das klingt aber sehr schön. Ja. Etwas drüber vielleicht, aber...
Ein bisschen. Ja, also ihr hört, da gab es schon einen gewissen Anspruch. Und das war jetzt nicht nur so eine Form, die nebenbei irgendwie mitlief, weil man dachte, naja, man will halt irgendwie auf günstige Weise unterhalten, sondern die haben sich da schon wirklich Gedanken zu gemacht und wirklich da eine eigenständige, man kann glaube ich schon sagen, Kunstform etabliert. Es gab aber auch Kritik, insbesondere aus der Arbeiterklasse. So titelte beispielsweise die Boulevard-Rundfunkzeitung Schlesische Wellen im Juni 1931 Hörspielüberfluss und forderte die Reduzierung von Hörspielen auf ein Minimum. 3 Hörspiele pro Woche sei zu viel für den Arbeiter, der sich am Feierabend zu Hause oder in der Gartenlaube, sprich im Biergarten, nicht konzentrieren, sondern entspannen wolle und deswegen Wert auf Musik lege.
Und jetzt hast du Spotify oder irgendwelche anderen Streaming-Anbieter, wo du Millionen, Milliarden Sachen streamen kannst.
Deswegen musste ich diese Anekdote bringen, weil ich das so krass finde, wie sich einfach diese Hörgewohnheiten, diese Verfügbarkeit von Musik und Hörspielerlebnissen einfach verändert hat.
Aber man kann es ja nachvollziehen, weil damals konntest du nicht so viele Sender auswählen. Und wenn jetzt auf 5 von 6 Sendern Hörspiele liefen, dann musstest du dann halt im 6., wenn da halt Volksmusik lief und du eigentlich aber Beethoven wolltest, dann musstest du dich damit dann begnügen oder den Kasten auslassen. Genau. Ja.
Das ist für uns heute ja unvorstellbar, ne?
Ja, obwohl wir ja auch noch andere Zeiten kennen, damals mit Schallplatte und Kassette und
auf
so, mit Verfügbarkeit von Medien, das ist ja nicht annähernd so, wie es heute ist. Ne?
Also da sieht man mal, was das in diesen 100 Jahren für eine wahnsinnige Entwicklung gemacht hat, die sich nicht nur auf die Hörspiele selbst, sondern eben auch auf das Ganze drumherum beziehen. Ja, was für ein einflussreiches Medium das Hörspiel war, zeigt auch eine weitere Anekdote vom 30. Oktober 1938 und die konnte ich euch auch nicht vorenthalten. Da sorgte die Ursendung von Der Krieg der Welt nach H.G. Wells in New York für Aufsehen, denn zahlreiche beunruhigte Bürger, Christian nickt schon, meldeten sich bei der Polizei in Besorgnis um einen vermeintlichen Marsangriff.
Ja gut, wenn man das nicht kennt, ne?
Natürlich.
So wie die Leute früher im Kino rausgesprungen sind, wenn der Zug auf der Leinwand denen entgegenkam, ne?
Ja.
Du musst dich erstmal dran gewöhnen und das auch einsortieren können.
Ja. Aber das nochmal auch, um nochmal Bewusstsein dafür zu schaffen, das war halt wirklich echt was richtig Neues. Und gleichzeitig war es eben wirklich auch was sehr Einflussreiches.
Und so authentisch, dass die Leute geglaubt haben, das passiert täglich.
Genau.
Offensichtlich, ne?
Ja, in Deutschland sah das ein bisschen anders aus. Da wurde ab 1933, also heute habe ich es mit der Aussprache, wurde das Hörspiel ab 1933, wie auch der gesamte Rundfunk, von Gleichschaltung, Einschüchterung und Verfolgung durch die Nationalsozialisten geprägt. Die Parole Rundfunk in jedes deutsche Haus, die Josef Goebbels zur Eröffnung der Funkausstellung 1933 ausgegeben hatte, wurde unterstützt durch die Massenproduktion von kostengünstigen Kleinradios, vor allem dem bekannten Volksempfänger. Wir haben da in unserer besagten Dritten Reich-Folge ja auch schon drüber gesprochen. Ja, und dadurch wurde das Radio zur Zeit des Nationalsozialismus zum Massenmedium. Die Nationalsozialisten nutzten Hörspiele im Sinne ihrer rassistischen und totalitären Ideologie. Also genau so, wie sie es mit den Märchen auch gemacht haben. Neben Propaganda gab es aber auch durchaus leichte Unterhaltung sowie auch ein paar literarische Themen. Insgesamt ging die Hörspielproduktion ab 1933 aber stark zurück und sank bis 1939 auf unter 1% Anteil am Gesamtprogramm. Denn ab dem Jahr 1933 war der Rundfunk von der zunehmenden Politisierung des Mediums Mediums geprägt. Die aktuelle Berichterstattung war wichtiger und mit Beginn des Krieges sollte sich die Programmgestaltung den äußeren Umständen anpassen. Daher forderte man ab diesem Zeitpunkt von den Hörspielautoren und Autorinnen vor allem aktuelle und politische Inhalte, insbesondere in Form von Kurzhörspielen, mit denen rasch auf aktuelle Themen reagiert werden konnte. Und spätestens ab der zweiten Hälfte des Jahres 1940 wurden Hörspiele jedoch fast gänzlich aus dem Programm gestrichen und nur noch vereinzelt gesendet. Es war nicht so, dass es von Seiten der Programmverantwortlichen keinen Protest dagegen gab. Das wurde vom Reichspropagandaministerium aber unterdrückt. Fortan waren nur noch politische Hörspiele zu Propagandazwecken geduldet. Und somit erhielten Hörspiele nur noch dann Raum, wenn sie eben die aktuellen und propagandistischen Bedürfnisse erfüllten. Und ohnehin sollte das gesprochene Wort zugunsten der Unterhaltung so weit wie möglich eingeschränkt werden. Hörspiele aus der NS-Zeit sind übrigens auch nur zu einem sehr geringen Anteil überliefert. In Westdeutschland erlebte das Hörspiel dann nach dem Krieg zwischen 1945 und 1960 einen regelrechten Boom, der sich in jährlich 500 gesendeten und insgesamt 160 abgedruckten Hörspielen niederschlug. Und diese Tatsache war vor allem den äußeren Umständen im Nachkriegsdeutschland geschuldet. Leuchtet ja ein, der Großteil der Theater und Kinos war noch zerstört und das Fernsehen war in dieser Zeit noch nicht so weit verbreitet. Im Osten Deutschland wurde unter Aufsicht der sowjetischen Militäradministration am 13. Mai 1945 der Rundfunkbetrieb mit der ersten Sendung des Berliner Rundfunks wieder aufgenommen. Die Neuorganisation des Rundfunks bedeutete den erneuten Beginn der Produktion von Hörspielen. Zu den ältesten Produktionen aus dieser Zeit zählen das am 5. Juli 1945 im Berliner Rundfunk erstmals ausgestrahlte Hörspiel Hypnose von Josef Pelz von Felinau und die Hörspielbearbeitung Professor Mamlock nach der literarischen Vorlage von Friedrich Wolf, die am 8. November 1945 gesendet wurde. Und dieser Professor Mamlock ist repräsentativ für die ersten Jahre, bildeten in dieser Zeit doch Hörspielbearbeitungen von literarischen Vorlagen den Produktionsschwerpunkt. Und das ging bis in die 1950er Jahre hinein und auch noch bis in Teile der 60er Jahre hinein so weiter. Und da herrscht das sogenannte Hörspiel der Innerlichkeit vor, das sich durch Geräuscharmut auszeichnet. Der Fokus lag nämlich mehr auf der Sprache, weshalb es auch als Worthörspiel bezeichnet wird. Die Illustration durch klangliche Effekte oder eine Geräuschkulisse wurde wirklich aufs Minimum, ja, minimiert und überwiegend nur als sogenannte Key-Sounds, also Geräusche mit symbolhafter Bedeutung, akzeptiert. Ja, für den vermutlich größten Skandal in der deutschen Hörspielgeschichte sorgte am 24. Januar 1969 Ludwig Harichs Staatsbegräbnis. Harich beschritt mit dieser Persiflage auch akustisches Neuland, weil er ohne gespielte Szenen auskam, sondern ausschließlich Originaltonmaterial der Reden zu Bundeskanzler Konrad Adenauers Staatsbegräbnis gegeneinander verschnitt. Und Harich und dem Saarländischen Rundfunk, der das eben sendete, wurde respektloser Umgang mit einem so ernsten Thema vorgeworfen. Das tat der tatsächlichen Beliebtheit des Hörspiels aber keinen Abbruch. Das Hörspiel des 21. Jahrhunderts zeigt insgesamt eine große inhaltlich formale Vielfalt. Es ist unterhaltend, es ist literarisch anspruchsvoll, es ist experimentell und es ist klangvoll. Die zunehmende Verbreitung des Fernsehens in immer mehr Haushalten führte zwischenzeitlich zwar zum Rückgang der Popularität von Hörspielen, der Siegeszug der Audiokassette und, jetzt kommt unser Ding hier, die Konzentration auf Kinder und Jugendliche bereitete dem Hörspiel in den 1970er bis 1990er Jahren eine weitere Blütezeit. Das Hörspiel verlor dadurch nämlich auch seine Bindung ans Radio und wurde quasi selbstständiger bzw. plötzlich auch auf einem anderen technischen Gerät zugänglich. Auch die Digitalisierung wirkte sich natürlich auf das Hörspiel aus und das auch nicht unbedingt nachteilig. Denn es veränderte die Produktion, aber es macht Hörspiele eben auch viel zugänglicher. Sie können heutzutage, wir haben es vorhin ja schon gesagt, überall und zu jeder Zeit gehört werden. Und mehr als das, Hörspiele haben sich inzwischen auch längst neuen Darstellungsformen erschlossen. Sie sind öffentlich in Theatersälen und Kinos oder unter freiem Himmel erlebbar, oft auch vor Publikum live inszeniert. Und Jenny, ich musste daran denken, dass wir ja jedes Jahr einmal ins Planetarium gehen und uns da die drei Fragezeichen angucken, was echt ziemlich schön ist, sich das da irgendwie nochmal in so einem anderen Rahmen anzuhören als zu Hause. Und insgesamt profitiert das Hörspiel zum einen von diesem Retro-Kult, den es im Moment gibt. Ne? Die 90er und 80er Jahre sind eben sehr präsent in Mode und auch in der Popkultur. Aber auch die allgemeine Eventkultur und auch die technischen Entwicklungen kommen dem Hörspiel sehr zugute. Und das vielleicht noch als kleine Randnotiz. Deutschland ist wegen seiner föderalen Rundfunkstruktur übrigens das Land, in dem mehr Hörspiele produziert werden als anderswo. Hm.
Ja, ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich ein Hörspiel machen will, was brauche ich überhaupt?
Ein Mikro.
Zum Beispiel, genau. Also die ganzen technischen Voraussetzungen. Erstens bin ich nicht der Technikexperte und zweitens ist das für die meisten ZuhörerInnen wahrscheinlich doch etwas zu langweilig. Ein paar technische Aspekte muss man aus pragmatischen Gründen schon erwähnen, aber dazu später mehr. Ja, das allererste, was wir brauchen, ist natürlich ein Text. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben ein sogenanntes Originalhörspiel, also was von einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin extra zu diesem Zweck verfasst wurde. Also in den 50er, 60er Jahren gab es da durchaus klingende Namen, die das getan haben. Zum Beispiel Günter Eich, Heinrich Böll, Literaturnobelpreisträger, ne? Aber auch Ingeborg Bachmann oder Luise Rinser zum Beispiel, deren Hörspiele in den 50er, 60er Jahren also sehr, sehr bekannt und beliebt waren. Wenn wir kein Originalhörspiel haben, müssen wir eben eine Hörspielfassung erstellen. Wie zum Beispiel von Dramen, da ist die dialogische Struktur natürlich schon vorgegeben, da müssen wir nicht viel eingreifen, vielleicht ein bisschen kürzen oder was anderes noch hinzufügen. Ein Erzähler vielleicht, wenn da was nicht klar ist, was durch das Geschehen eben auf der Bühne dann dargestellt werden müsste. Aber genauso gut von Romanen. Ganz beliebt waren so Kriminalhörspiele, auch in dieser Zeit die Maigret-Hörspiele zum Beispiel. Kommissar Maigret nach Georges Simenon. Oder natürlich Märchen. Mhm. Zu unseren Hörspielproduktionen, das werdet ihr wahrscheinlich schon mitbekommen haben, wir halten uns immer an die Originaltexte, die ja oft leider nicht so dialogisch sind, ne? Aber wir greifen da auch nicht ein. Das einzige Märchen, wenn ich nicht völlig irre, was wir mal bearbeitet haben, aus urheberrechtlichen Gründen, da mussten wir eine eigene Erzählfassung erstellen, war der Mädchenknabe.
Ja.
Weil wir da keine gemeinfreie deutschsprachige Fassung gefunden haben und unser Albanisch auch nicht ausreicht, um das aus dem Originaltext zu übersetzen. Gut, also wir haben einen Text. Wir brauchen natürlich dann ein Studio, SprecherInnen, Sprecher. Zu der Zeit waren das auch wirklich klingende Namen. Es kommen dann auch schon in den 40er Jahren Namen wie Hans Petsch zum Beispiel ins Spiel. Oder berühmte Schauspielerinnen, Schauspieler wie Inge Meisel. Also wirklich Leute, die zu dieser Zeit total bekannt und beliebt waren. Die waren sich nicht zu fein, auch Hörspiele einzusprechen. Und das unterstreicht nochmal die Gleichwertigkeit in dieser Zeit zwischen Hörfunk und Rundfunk, also im Sinne von Fernsehen. Wir haben heute natürlich viele technische Möglichkeiten, das Aufgenommene zu bearbeiten. Früher war das nicht so. Das heißt, man muss sich um die Raumakustik Gedanken machen. Brauchen wir Hall? Brauchen wir keinen Hall? Also wenn etwas in einer Kirche spielt zum Beispiel, wäre es seltsam, wenn es in einem furztrockenen Raum aufgenommen worden wäre. Und natürlich dann eben die Frage nach den Hintergrundgeräuschen, wie zum Beispiel Klappern von Besteck, Vogelzwitschern oder Meeresrauschen. Muss das währenddessen live gemacht werden oder kann das hinterher reingeschnitten werden? Zur Anfangszeit, wie du sagtest, als die Live-Hörspiele gesendet wurden, musste das alles währenddessen passieren und am besten zeitgleich und nicht irgendwie der Schuss erklingt und dann klemmt die Pistole. Ne, kann alles passieren. Aber zu den Medien später noch etwas mehr. Ja, oder überhaupt nicht nur Hintergrundgeräusche, sondern überhaupt Geräusche allgemein, wie zum Beispiel Hufgetrappel, das Hex-Hex-Geräusch bei Bibi Blocksberg zum Beispiel oder bei Benjamin Blümchen, wenn er etwas zerstört. Das ist ja auch ein und dasselbe Geräusch, was dann immer klingt, wenn er zum Beispiel die Tür von den Tierlieb zerschreddert oder ob das dann die Telefonzelle-Ecke Müller- oder Meierstraße ist oder so. Es ist immer dieses prägnante Geräusch.
Und am Anfang, wenn die im Zoo sind und es heißt, hallo, wir sind mal wieder im Zoo, hörst du immer die Affen.
Genau, richtig. Ja, ganz genau. Das stimmt. Ja, dann kommt natürlich ein Bereich ins Spiel, der mir hier auch sehr wichtig ist, nämlich die Musik. Brauchen wir Musik? Wenn ja, ist es Hintergrundmusik oder bei Märchenhörspielen vieler Produktionen durchaus auch beliebt sogenannte Zwischenspiele, um irgendwie den kleinen ZuhörerInnen noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken oder zum Träumen zu geben zum Beispiel. Wie gesagt, die technischen Möglichkeiten haben natürlich einen Einfluss auf die Produktion gehabt und natürlich war es nicht anders möglich, als dass das Hörspiel durch das Radio erstmal beliebt und bekannt werden konnte, weil vorher waren die Möglichkeiten technisch nicht gegeben. Es gab schon die Schallplatte oder den Phonographen, so auf Wachswalzen wurde dann was aufgenommen und abgespielt, aber die hatten eine Spieldauer von wenigen Minuten, also 3-4 Minuten maximal und für ein Hörspiel, außer wenn es ein kurzes Märchen wie bei uns ist, dann bräuchten wir schon mal 2 Seiten einer Schallplatte, aber auch da müssen wir uns vor Augen halten, zu der Frühphase der Schallplatte konnten die nur einseitig bespielt werden. Die Rückseite war leer. Das war aus technischen Gründen nicht möglich. Ja, und wenn man dann zum Beispiel in der Benjamin Blümchen-Folge, sag ich jetzt mal, 45 Minuten hat, hätte man sehr viele Schallplatten gebraucht. Im Radio hat man das Problem nicht. Aber dann war man eben darauf angewiesen, was lief. Okay, ich habe keine Auswahl, das kann ich jetzt hören, aber ich kann es irgendwie nicht, wie wir früher das auf Kassette vielleicht gemacht haben, mitschneiden, gab es alles noch nicht. Also die Fähigkeit, Sachen elektrisch aufzunehmen und dann auch auf Band elektrisch aufzunehmen, haben einfach ganz unglaublich viele Möglichkeiten hervorgebracht. Man konnte schneiden, man konnte Sachen rausschneiden, man konnte Sachen einfach einfügen, einkleben, man konnte Sachen parallel laufen lassen, nochmal überspielen und so weiter. Das gab es halt vorher nicht. Wie gesagt, im Radio war natürlich das nicht an eine Laufzeit gebunden, weil es das Medium im engeren Sinne nicht gab. Es wurde live gesendet anfangs. Die Schallplatte, wie gesagt, Shellac-Platte. Also ich habe späte Shellac-Platten aus den frühen 50ern, so Mitte der 50er, Ende der 50er, wurde die Produktion ja hier eingestellt eigentlich. Da auf den großen Shellac-Platten, also 30 cm Durchmesser, passte auf eine Seite dann immerhin 9 Minuten. Wahnsinn. Also das war die absolute Grenze. Das ist so krass. Galt als revolutionär, kann man sich kaum vorstellen.
Ich muss das jetzt einfach mal loswerden, wenn du das so erzählst. Man muss einfach mal wirklich sagen, was dieser technische Fortschritt auch für ein Luxus ist.
Total.
Für kreative Entfaltungsmöglichkeiten, ne?
Ja. Ja, mit der Entwicklung der Langspielplatte aus Vinyl, dann späte 40er, frühe 50er Jahre dann hier in Deutschland, konnte die Spieldauer dann natürlich, also die frühen LPs waren noch nicht so lang wie die späteren, aber so immerhin 40 Minuten waren dann schon mal möglich auf einer Schallplatte, auf einer großen, später dann ja eine gute Stunde. Da wurde dann auch noch mit beworben. Ich habe viele Schallplatten in meinem Fundus, wo dann steht 60 plus, also wurde extra mit geworben, dass es eine sehr lange Schallplatte ist. Auch unvorstellbar eigentlich, ja. Ne? Ja, später kam dann natürlich die Kassette hinzu, mit der wir ja aufgewachsen sind, mit Schallplatte zum Teil. Die CD selbstverständlich und mittlerweile sind wir wieder beim mediumlosen Konsum im engeren Sinne. Wir können über unsere Smartphones, über den Laptop oder das Tablet oder wie auch immer Sachen streamen und müssen nicht erst irgendwie die Schallplatte auflegen oder umdrehen oder die Nadel reinlegen oder sonst was machen, was früher eben man machen musste oder bei der Kassette mit dem Bleistift das Band aufdrehen, wenn es sich verheddert hatte zum Beispiel.
Und ich muss mal sagen, bei mir hätte diese Werbung 60 plus auch funktioniert, ja. Weil ich habe mich immer super gefreut, wenn Kassetten länger waren als diese 15 Minuten pro Seite. Total. Es gab ja dann zum Beispiel bei TKKG oder so Folgen, wo dann eine Seite auch mal 30 Minuten lang war und das fand ich richtig cool als Kind.
Erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Ja, so alt sind wir schon. Wir sind schon Zeitzeugen mittlerweile.
Ja, weil man dann nicht so schnell umdrehen musste.
Genau. Ja.
Wenn man mal ein bisschen länger gebraucht hat zum Einschlafen, war das eigentlich ganz gut.
Ja. Total, ja. Ja, das Hörspiel war in den 50er und 60er Jahren wirklich zum Teil ein Straßenfeger. Und da möchte ich eine kleine Anekdote erzählen aus der Schwiegerfamilie. Ich habe mich mit der Schwiegermutter, die mittlerweile verstorben ist, mal unterhalten und sie erzählte aus ihrer frühen Jugend, wie sie sich genau noch daran erinnerte, wie ihr Vater dann abends irgendwann das Werkzeug weglegte und reinging zum Radio hören und sie mit. Und dann saß man mit der Familie vor dem Radio und hörte dann wirklich die mehrteiligen Hörspielproduktionen. Und sie erinnerte sich noch an eins ganz genau. Sie konnte auch die Melodie vorsingen und noch auch genau in dem Ton, wie es war, das vorsprechen. Nämlich war das Hörspiel Paul Temple und der Fall van Dijk. Und dann habe ich mal auf der Seite des Deutschen Rundfunkarchivs gestöbert. Und der erste Teil wurde am 12.09.1953 ausgestrahlt. Da war sie 12 Jahre alt und sie hat sich noch fast 70 Jahre danach erinnert, wie das war. Also das sagt sehr viel über den Stellenwert des Hörspiels zu dieser Zeit tatsächlich aus.
Ja.
Und das ist nicht nur im privaten Rahmen oder im familiären Rahmen so gewesen. Zum Beispiel Stücke wie Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert, das am 13.02.1947 erst ausgestrahlt wurde. Oder das berühmt-berüchtigte Hörspiel Träume von Günther Eich, das am 19.04.1951 erst ausgestrahlt wurde. Wurde damals auch schon wunderbar beworben und die Leute saßen zu Hause und haben das abends zu bester Sendezeit gehört. Und aus beiden Fällen sind auch wirklich intensive und ziemlich krasse Hörer Reaktionen überliefert, auch auf Band mitgeschnitten. Also dann wird im Rundfunk eine Hotline eingerichtet und die Leute haben angerufen, wie können sie denn sowas Melancholisches und sowas Traumatisches und sowas Verstörendes ausstrahlen? Wir sind froh, dass der Krieg gerade vorbei ist. Wir wollen hier was Lustiges und sie machen hier so einen Scheiß und das ist doch ja fast schon entartet und so alte Nazi-Begriffe fielen dann auch schon so. Und wie ich in einer Doku gehört habe, ja, lustigerweise haben sich oft die Leute beschwert, die den Ausschaltknopf nicht gefunden haben. Also gehört haben sie es trotzdem, aber mussten dann irgendwie ihren Senf dazugeben. Und ich muss wirklich sagen, also gerade diese beiden, aber da gibt es noch viele andere Hörspiele, sind wirklich Hörspiele, die richtig unter die Haut gehen. Ich habe die aus der ARD-Audiothek, auf die ich ja auch schon mehrmals hingewiesen habe, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, weil da kann man wirklich viele alte, nicht nur, aber viele alte eben auch Hörspielproduktionen hören und legal runterladen. Das ist wirklich ein Fundus, ein Schatz, aus dem ich regelmäßig höre.
Sind die GEZ-Gebühren ausnahmsweise mal gut angelegt?
In diesem Fall total, ja. Aber um nochmal auf den Märchenpott zurückzukommen, ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe so überlegt, was waren denn so deine Highlights der Hörspielproduktion? Natürlich hier Wolf und Frosch, wenn es um Stimme verstellen geht, oder meine Raben auch zum Beispiel, ne? Aber jetzt neulich beim Küster von Mörker oder auch in anderen haben wir künstlichen Hall eben gemacht. Das kann man Gott sei Dank ja auch eben künstlich erzeugen, technisch mittlerweile. Aber ich weiß auch noch beim Fischer und seiner Frau, wie ich hier im Raum gewandert bin, ja, um die verschiedenen Stationen des Fischers, wie er den Butt ruft, auch akustisch einzufangen. Und wir haben da echt viel rumexperimentiert und das im Nachhinein gar nicht nochmal mehr bearbeitet. Das war dann tatsächlich so gestaffelt, ja, dass es auch rüberkam. Also ja, hoffen wir zumindest. Ne?
Bei Blaubart hast du das auch gemacht. Da bist du hier hinten hinter, stimmt, die Stühle als er gegangen vom, und hast dann so da drüber
Turm gerufen.
Hat. Komm ich dir da hin? Oder ich weiß gar nicht mehr.
Ja, stimmt, du hast völlig recht. Genau, ja, richtig.
Ja.
Ne?
Ja.
Also man kann nach wie vor da kreativ auf traditionelle Art und Weise das lösen oder eben, wenn es nicht machbar ist, dann aber auch künstlich bei dem Programm, mit dem wir das eben schneiden und gestalten, dann noch erzeugen.
Und was
das
man
ist total spannend, finde
vielleicht ich an der Stelle auch mal sagen muss, wir haben hier wirklich kein Podcast-Studio oder so. Ne? Wenn man erzählt, ach, wir machen Podcast, dann geht er hier an so coole Mikros, die von der Decke hängen oder so. Nein, wir sind hier ganz schön arme Kirchenmäuse im wahrsten Sinne des Wortes.
Typisch Gelsenkirchen, Hashtag 401.
Wir haben ja ein Mikro, in das wir alle reinsprechen. Wir haben unseren Laptop, wir haben unser kostenloses Schnittprogramm und damit können wir das machen. Aber dass wir das machen können, das ist halt alles dieser Entwicklung des Hörspiels zu verdanken. Also, dass wir jetzt hier sitzen und unser Hobby so ausleben können, ne, das ist halt genau diese 100-jährige Entwicklung, die da vorsteht.
Also als dann mein jüngster Bruder dann diesen Fischerpreis Kassettenspieler mit Mikro hatte, das war für mich eine technische Revolution.
Natürlich.
Weil ich weiß, der Opa hatte irgendwie einen Kassettenspieler, wo man auch ein Mikro anschließen konnte, aber das musste man wirklich einstöpseln. Und dann sich selbst aufzunehmen, seine Stimme zu hören, also jetzt im Zeitalter von Sprachnachrichten und Videos und was weiß ich alles, aber das war früher. Also, das war was Besonderes, ne? Und nicht nur in der kindlichen Perspektive, sondern das war einfach nicht selbstverständlich oder alltäglich.
Und das ist so spannend, weil wir ja noch so quasi als Millennials diese Schnittgeneration sind, ne? Wir sind ja noch, wir kennen noch so ein bisschen das Alte, aber sind ja mit in dieses ganze Neue so reingeschmissen worden und die jetzt groß werden, die kennen das ja alle gar nicht mehr. Und wir haben ja zumindest noch so einen Teil von dieser Entwicklung irgendwie auch selber ein bisschen erleben können.
Ja, Schreibmaschine statt Computer zum Beispiel,
genau,
oder so. Ne?
Ja.
Ja, aber auch, dass Musik nicht so normal verfügbar war, weil ganz ehrlich, entweder saßt du mit dem Kassettenrekorder vom Radio und hast versucht, irgendwas aufzunehmen, oder du hast Maxi-CDs gekauft,
ja,
wo du dann für ein Lied eine ganze CD gekauft hattest.
Ja. Ne? Jede Woche bei Real.
Oder aus der Stadtbücherei Kassetten ausgeliehen und dann so semi-legal überspielt.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, genau.
Mit ganz vielen Hörspielen aus der Kindheit hat meine Mutter das so gemacht,
ja,
ne, weil die auch dann zum Teil gar nicht mehr erhältlich waren. Das waren auch zum Teil ältere Hörspiele. Und dann konnte man, also ich meine, CD-Brennen ist ja auch mittlerweile völlig ausgestorben.
Total.
Da kann man sich nicht mehr vorstellen, aber das war ja noch eine Stufe davor.
Ja, da gab es noch die Werbung für, wir gehen Papa jetzt im Knast besuchen,
genau,
weil er CDs gebrannt hat.
Ja, ganz,
ne,
genau.
Das ist heutzutage, versteht das halt niemand mehr. Ja.
Überhaupt nicht.
Ja, und jetzt sitzen wir hier mit relativ wenigen technischen Mitteln und können das, was wir halt ausleben möchten, einfach, ja, zu Gehör bringen.
Ja, und jedes Lied, das du hören möchtest, kannst du streamen. Du hast ja, alles ist frei, also alles ist zugänglich.
Genau, also das finde ich, ist halt dieses Beidseitige. Es ist zugänglich, aber auf der anderen Seite, du selbst hast halt plötzlich kreative Möglichkeiten, dich auszuleben, die es vorher ja auch nicht gab. Also wir hätten vor 30, 40 Jahren, hätten wir nicht sagen können, wir machen, ich meine, Podcast gab es ja eh noch nicht, das ist ja auch dieser Entwicklung letztlich geschuldet, aber wir hätten auch nicht sagen können, wir machen Hörspiel, weil wir hätten das Tonstudio nicht bezahlen können und das wäre für uns auch nicht zugänglich gewesen und so weiter, ne? Mhm. Also.
Ja, oder wenn man jetzt auch diese ganzen Sachen, die eben downloadbar sind mittlerweile, da hätte man ans Rundfunkarchiv schreiben müssen, da hätte man einen Termin vereinbart, dann hätten die das Band rausgesucht, dann hätte man irgendwie nach Frankfurt wahrscheinlich fahren müssen und dann in so einer Kammer mit Kopfhörern das hören können.
Ja.
Und dann auch einmal durch wahrscheinlich und auch spulen sie doch nochmal zurück, ich habe gerade nicht aufgepasst, wäre wahrscheinlich eher nicht so möglich gewesen.
Jetzt finde ich das gerade noch schöner, dass wir das hier machen können, muss ich sagen.
Definitiv.
Ja, da weiß man das schon mal anders nochmal wertzuschätzen. Ne?
Ja.
Ja. Meine Frage passt eigentlich auch sehr gut dazu, zu dem, was du so erzählt hast, Christian. Und zwar habe ich mir heute die Frage gestellt, was ist das erfolgreichste Hörspiel? Und erzähle euch ein paar Zahlen und Fakten zu bekannten Hörspielreihen.
Jenny hat eine Frage.
Was jetzt tatsächlich das erfolgreichste Hörspiel ist, ist schwierig zu sagen. Ich habe mich so ein bisschen auf die 80er, 90er Hörspielreihen hier konzentriert, weil auch so bei der Recherche war so ein bisschen das Problem, dass Hörspiel, Hörbuch immer so ineinander übergegangen ist und man halt auch viele Hörbücher dann angezeigt bekommen hat, die berühmt sind, aber wir wollten uns ja hier aufs Hörspiel konzentrieren. Ja, also eigentlich die wohl weltweit berühmteste Hörspielreihe ist die drei Fragezeichen.
Justus Jonas.
Peter Shaw.
Bob Andrews.
Genau, und diese drei Detektive lösen Kriminalfälle. Das erste Buch erschien vor 60 Jahren und das Hörspiel gibt es seit 1979 in den USA, wurde das Hörspiel in den 90ern dann eingestellt. In Deutschland wurde es aber fortgesetzt. Also es ist ja super bekannt.
Ja.
Die füllen Live-Shows in Stadien, haben Kinofilme. Elena, du hast ja gerade schon erzählt, wir sind treue Besucher der Hörspielreihe im Planetarium.
Obwohl also, die drei Fragezeichen nie meine Lieblingshörspielreihe waren, muss ich sagen.
Meine auch nicht unbedingt,
muss ich verstehen. Nee, ich mit manchen Folgen auch wirklich nicht warm werde. Aber so im Planetarium, das ist halt schon ein Erlebnis, muss ich sagen.
Also ich habe das früher als Kind auch nicht gehört. Ich höre das tatsächlich erst seit, ja fast seit Erwachsenen, seit dem Erwachsenenalter. Aber mittlerweile mag ich sie sehr gerne. Genau, und bereits in den 80er Jahren wurde die Hörspielserie mit Gold- und Platinplatten ausgezeichnet. Aber mit dem Streaming erreichte es tatsächlich nochmal einen ganz anderen Hype und ein ganz anderes Niveau. Denn pro Jahr haben die drei Fragezeichen 5 Milliarden Streams.
5 Krass, Milliarden?
Ja, genau. Und monatlich so ungefähr 985.000 Aufrufe und Streams.
Okay.
Und es gibt mittlerweile 230 Folgen, also ist ja auch eine Hausnummer und die machen auch
wahnsinnig,
immer so,
ja.
Genau, und die machen auch immer so Special-Folgen dann zu Weihnachten oder so halt die Hörspiele fürs Planetarium zum Beispiel, die auch mittlerweile zum Teil auch im Kino man sich die anhören kann, die sind auch extra immer länger. Mhm. Und ich habe auch noch mal so ein bisschen geschaut, wie ist das denn bei anderen berühmten Hörspielreihen? Und zwar TKKG, kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle.
Zumindest
TKKG.
Ich spreche jetzt hier die 90er-Kinder an.
Genau, ne? Zumindest alle aus unserer Generation kennen das.
Ja, die Hörspielreihe hat 1981 angefangen und ist von der Produktionsfirma Europa. Insgesamt gibt es 14 Millionen verkaufte Bücher, 33 Millionen verkaufte Hörspielkassetten und CDs und monatlich hat TKKG 400.000 Streams und HörerInnen.
Ja, gehöre ich wohl auch dazu ab und zu.
Ja, bei Zeiten kann man das mal machen.
Und mittlerweile, das gibt es auch bei den drei Fragezeichen, aber auch bei TKKG gibt es mittlerweile so ein Spin-off, TKKG Junior, das kenne ich nicht. Das hat 250.000 HörerInnen pro Monat.
Immerhin.
Auch recht viel, ja. Für so eine kleine, jüngere Zielgruppe, ja.
Genau. Bibi Blocksberg.
Die kleine Hexe.
Die hat mittlerweile 155 Folgen und sie gibt es seit 1980.
Und hieß ursprünglich wie?
Jene, Mene, Hexerei.
Genau.
Ja, stimmt, da ist noch dieses ganz alte Cover.
Ich habe die erste Folge auf Kassette mit dem alten Cover,
mega wo
ich
cool. das draufstehe.
Ja. Ja, das ist schon sehr cool. Ja, da sieht man auch immer, wie die Cover sich entwickeln, ja. ne? Die ja. Generation.
Das ja. haben wir ja auch live miterlebt. Wir hatten ja zum ja. Teil noch die alten, dann zum Teil die neuen und die ja. ganz neuen mittlerweile. Das ja. ist ja, ja wahnsinnig, auch bei Benjamin. Ja.
Nee, die ganz alten hatte ich, glaube ich, eigentlich gar nicht so. Ich kenne nur die mittleren von früher jetzt. Ja.
Ja. Also ich hatte immer so eine Mischung tatsächlich. Ich habe zum Teil einige Sachen auch von älteren Cousins, Cousinen so geerbt, in Anführungszeichen. Und dann waren das eher auch ältere ja. Cover, ja.
Ja, und Bibi Blocksberg hat monatlich 544.000 Streams. Also auch schon
ordentlich.
Ja.
Ordentlich.
Müssen wir noch ein bisschen arbeiten, Leute.
Mehr als TKKG. Genau. Ja.
Aber ich muss sagen, seit das neue Titellied da ist, skippe ich das immer.
Ja, das ist auch schrecklich.
Und noch eine Hörspielreihe, wo ich das Titellied mit dem neuen Benjamin ja. skippe.
Ja, leider ja.
Benjamin Blümchen. Ja. Genau, den gibt es seit 1977 und mittlerweile 161 Folgen.
Hat die Bibi aber ganz gut aufgeholt, ne?
Ja. Ja, das stimmt. Dafür, dass Benjamin schon 3 Jahre länger dabei ist. Und Benjamin hat ungefähr monatlich 609.000 Streams. Dann habe ich noch geschaut, Bibi und Tina.
Auf Amadeus und Sabrina.
Sie jagen den Wind.
Sie reiten geschwind.
Und die haben mittlerweile 116 Folgen. Also dafür, dass es die erst seit 1991 gibt, ist das ehrlich gesagt auch schon ordentlich. Ne? Ja. Naja, Bibi und Tina ist ein so, würde man heutzutage eigentlich sagen, ein Spin-off
ja.
von Bibi Blocksberg.
Ja,
ist so. War ja mit 2 Folgen bei Bibi, genau. Der Reiterhof, ne? Ja. Und dann das Herbstturnier. Ja, nee. Oder wie war das? Ne?
Doch, das war
der Reiterhof waren 2 Folgen. Ne?
Genau. Teile, das genau. war das genau. Experiment.
Ja.
Und dann wurde das genau. einer eigenen Serie. Mhm.
Genau, und ich war von Anfang an dabei. Mhm. Ich habe auch die ersten Folgen alle komplett. Und ich war überrascht, dass Bibi und Tina 1,5 Millionen monatliche Hörer hat.
Oh, noch mehr
ja, als... Ja, aber das wird auch ganz anders mittlerweile vermarktet, durch die Filme auch und sowas alles.
Ja, ne? stimmt, mhm. ja. Wobei Bibi Blocksberg aber ja auch einen Filme hatte. Jetzt
ja, aber dieses Pferdethema Jahren. Kommt offensichtlich
bei Mädchen, ja.
total gut an, ja.
Ja, ja. Und ja. dann gibt es ja diese, genau, diese Verfilmungen. Letztens lief doch auch wieder ein Kinofilm oder so.
Mit den hübschen ja. Jungs, die dann da mitspielen und alle, oh, und ich denke mir, um Gottes Willen.
Ja, und dann habe ich mir mal so Gedanken gemacht, wenn ich jetzt nicht nur an die 90er denke, gibt es ja auch einen Spin-off von Bibi Blocksberg mit quasi Kira Kolumna.
Mhm.
Weil da gibt es ja auch, wie heißt die Folge? Weißt du das noch, Christian?
Das weiß ich nicht. Wir sitzen am Flughafen auf jeden Fall.
Ja, genau. Ne? Das ist irgendwie eine Folge, die am Flughafen spielt, wo Bibi dann... Ich fand diese Folge furchtbar.
Ich fand die auch nicht so gut. Ich habe die einmal gehört und deswegen weiß ich es auch nicht mehr. Nur.
Kira jedenfalls kennenlernt und darauf basiert dann die Serie Kira Kolumna, die 2021 begonnen hat und mittlerweile 18 Folgen auch schon hat und 259 Streams.
Und Kira Kolumna finde ich richtig gut, das muss ich mal wirklich sagen. Also viele von den neuen Folgen, gerade bei Benjamin und Bibi, denke ich mir, boah, nee. Bibi und Tina geht noch, aber Kira Kolumna finde ich echt gut. Da ist nicht jede Folge großartig, aber kann man wirklich gut hören.
Vor allem, sie behandelt aktuelle Themen.
Genau, wie Klimakrise zum Beispiel oder sexuelle Belästigung und sowas. Mhm.
Genau, und man versucht nicht irgendwie das, was in den 90ern funktioniert hat, irgendwie auf seichte Art und Weise weiterzuführen, sondern es behandelt halt aktuelle Themen und genau. auch, denke ich, dass sich da Kinder und Jugendliche, die jetzt halt groß werden, auch mit gut identifizieren können.
Auch von der Sprache her und natürlich auch die Lebensumstände. Also wenn Benjamin und Bibi in den 80ern noch eine Telefonzelle suchen müssen, um irgendwen anzurufen, das wird heute natürlich nicht mehr funktionieren. Also mittlerweile ertappe ich mich selbst dabei, wo ich mir denke, ja, hol doch das Handy raus. Und wenn natürlich klar ist, ja, gab's nicht. Ne?
Ja. Dann habe ich hier noch einen kleinen Fun-Fact. Was würdet ihr schätzen, das längste Hörspiel? Wie lange?
Insgesamt? Oder von einer bestimmten Reihe jetzt?
Nee, ein Hörspiel,
okay.
Wie das längste, wie lange ist das?
Das bestimmt im Guinness-Buch der Rekorde deswegen steht?
Möglicherweise, das weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, das ist das längste und es ist wirklich lang.
Also eins, was am Stück gesendet wurde oder also mehrere Folgen oder wie ist das? Gib mal einen Tipp.
Nee,
am Stück.
Ein
Hörspiel.
Okay, dann sag ich 24 Stunden.
Ich hätte 48 Stunden gesagt.
Ja, schon gut, aber immer noch zu wenig.
Was?
Dieses Hörspiel dauert 3 Tage, 6 Stunden und 48 Minuten.
Boah.
Und heißt Unendliches Spiel.
Das klingt experimentell, stimmt ja. Das?
Es basiert auf einem Roman Unendlicher Spaß von David Foster Wallace und ist 2016 erschienen. Worum es genau geht, kann ich euch jetzt nicht sagen. Wäre wahrscheinlich auch zu lange, wenn ich jetzt 3 Tage zusammenfassen müsste. Aber fand ich jetzt irgendwie krass. Und mir wurde natürlich auch, habe ich natürlich auch gefunden, was du schon erzählt hast, Elena, als berühmtestes Hörspiel in den USA, Der Krieg der Welten, weil das ja damals so ein Schocker war, dass das so zu Massenpaniken geführt hat.
Kommen wir zu unserem Kerngeschäft zurück, den Märchen nämlich. Und ich habe mir ein paar Hörspielreihen ausgesucht und ihr könnt dann gerne auch ergänzen, wenn ihr noch weitere habt. Man ist ja immer so ein bisschen persönlich geprägt durch seine Vergangenheit. Ich habe versucht, das ein bisschen historisch, chronologisch aufzureihen. Das klappt nicht immer, aber wir machen das Beste draus, denke ich mir.
Kriegen wir hin.
Ich glaube schon. Ja, also ich habe jetzt mal Rundfunkhörspiele ausgeklammert und wirklich nur Hörspiele behandelt, die man dann auf Tonträger, welcher Art auch immer, käuflich für zu Hause erwerben konnte. Und die erste große Märchenreihe ist aus den 1950ern von der Deutschen Grammophongesellschaft herausgegeben worden, also dem ältesten Label der Welt, was 1896 gegründet wurde und immer noch existiert. Gehört ja alles der Universal Music Group mittlerweile, aber wurde noch fortgeführt, so dem Namen nach auf jeden Fall. Und diese Reihe wurde von Sándor Ferenczi ins Leben gerufen und die wurden damals auf Single-Schallplatten, also die kleineren 7-Zoll-Platten mit 45 Umdrehungen herausgegeben, mit so einem illustrierten Beiheftchen dabei. Also schon relativ kindgerecht und relativ modern auch für die Zeit, weil wir müssen uns vor Augen führen, die Deutsche Grammophon hat Anfang der 50er die ersten Vinylschallplatten herausgegeben. Also das war damals ganz modern, up-to-date, heißer Scheiß. Und die sind natürlich aus heutiger Sicht total kitschig, aber ich finde die mega schön. Also und was für eine Ernsthaftigkeit die hergestellt wurden, also wirklich gute Sprecherinnen und Sprecher. Da wird ganz viel gesungen, da ist ganz viel Musik im Hintergrund und zwischendurch und zwar vom vollen Orchester. Also das muss ein Heidengeld gekostet haben, das zu produzieren und nicht irgendwie so drittklassiges Landesorchester, sondern wirklich gute Musikerinnen und Musiker, die da spielen. Die haben zum Teil so wie Kurzoperetten einen Charakter. Ne? Also bei Aschenputtel zum Beispiel singen dann das Aschenputtel und die Täubchen und so. Pick, 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 die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Pick, pick und so, ne? Und wirklich total liebevoll, also für uns natürlich etwas kitschig wirkend, aber für die 50er halt wirklich genau dem Zeitgeist entsprechend, was erwartet wurde. Und das hatte ich bei der Rumpelstilzen-Folge auch schon erwähnt, die gibt es auf CD mittlerweile zu kaufen, bei Streaming-Plattformen. Ich wollte jetzt nochmal aktuell gucken, aber als ich das letzte Mal geschaut habe, eben leider nicht verfügbar. Finde ich sehr schade. Ja, dann kommen wir zu einem Hörspiellabel, dessen Namen natürlich heute schon gefallen ist und das ist das Haus Europa. Ab den 1960er Jahren wurden viele Märchenhörspiele produziert und zwar oft dann noch mit dem Erzähler Sven H. Mahler, den hatte ich bei der Rumpelstilzchen-Folge auch schon mal erwähnt. Der hat man bestimmt auch schon mal gehört, ist jetzt aber nicht so die markanteste Stimme. Dann ein ganz toller Erzähler auch Joachim Raake, der zum Beispiel den Erzähler bei der Schneekönigin oder die kleine Meerjungfrau gemacht. Übrigens die ersten Hörspiele von Heike Dine Körting, die immer noch die Hörspiele produziert für Europa. Und dann natürlich Hans Petsch, der fing an mit einer Schallplatte, einer Hörbuchschallplatte, die habe ich auch zu Hause in den 60ern, wo er eben Grimm-Märchen wirklich vorgelesen hat. Bis er dann wirklich zu dem Märchenonkel, dem Erzähler schlechthin im deutschsprachigen Raum wurde, bis zu seinem Tod letztlich. Hat er dann auch außerhalb von Europa vieles eingesprochen und später dann auch, also aus den 2000er Jahren gibt es auch Hörspielproduktionen. Man hört natürlich, dass die Stimme gealtert ist, aber es ist einfach unverkennbar, ohne Märchen wäre Hans Petsch nicht das geworden, was er eben gewesen ist. Und das finde ich schon auch krass, dass Märchen diese Macht haben, da so eine Legende zu erschaffen, sag ich mal, ne? Ja, also ich bin mit Europa-Hörspielen aufgewachsen, zwar ganz vielen aus der Reihe Märchenparade, so hieß es auf LP, oder Märchenbox, so heißt es auf Musikkassette. Und ich hatte eben viele auf Musikkassette und ein paar ältere Produktionen, zum Beispiel Schneewittchen, wo auf der B-Seite das verzauberte Märchen drauf ist, die dann am Ende in eine Schallplatte verwandelt wird. Also ganz cool. Und dachte ja, Zeit ein bisschen angepasst. Ne? Im Original wird sie in ein Buch verwandelt, aber da eben, dass sie als Schallplatte in die Kinderzimmer-Einzug hält, richtig modern gelöst und kreativ, wie ich finde. Und diese Märchenparade bzw. Märchenbox-Reihe ist aus den 1980ern. Es wurden erst 10 Folgen produziert in den frühen 80ern und dann später noch einige hinterher. Ich glaube, das sind so um die 20. Dann gibt es eine Reihe, die ich auch schon mehrmals erwähnt habe. Die musste aus den späten 1960ern sein, mit Sprechern wie Erik Schumann, von dem ich auch schon mal bei den zertanzten Schuhen geschwärmt habe, oder Herbert Fleischmann, Marlies Schönau. Die Namen sind jetzt nicht so bekannt, aber wenn man die Stimmen hört, kennt man auf jeden Fall. Ich habe das versucht mal einzuordnen, das war gar nicht so einfach, weil diese Hörspiele bei mehreren Labels oder Unterlabels erschienen sind. Den entscheidenden Anhaltspunkt habe ich, einer der Sprecher, Bum Krüger, wirklich Bum, also B-U-M, ist 1971 gestorben und der spricht eben in vielen mit, deswegen muss das so ungefähr aus dieser Zeit sein. In den 70er Jahren gibt es eine Reihe, mit der ich auch aufgewachsen bin, die sogenannte Intercord-Märchenstunde, wo dann auch drauf geworben wurde auf den Schallplattencovern, eine Stunde Laufzeit. Auch diese Reihe wurde aber gar nicht komplett auf Schallplatte veröffentlicht, bei anderen Unterlabels auf Musikkassette, also ziemlich verworren, diese Geschichte, ist gar nicht einfach den Überblick zu bewahren. Das sind Sprecherinnen und Sprecher der Landestheater Klagenfurt, die immer so viele Reime haben, hatte ich bei der Sieben-Raben-Folge auch erwähnt. Landestheater Innsbruck, das sind Sprecherinnen und Sprecher, von der wir das Gänsemarkt-Hörspiel hatten, Jenny. Mhm. Und das, was am meisten bislang bei uns gefallen ist, Landestheater Detmold, zum Beispiel Singendes, Springendes Löwenäckerchen und so weiter. Die haben viele unbekannte Märchen auch eingelesen. Und da scheint es auch eine ältere Produktionsreihe zu geben und eine neuere, teilweise mit anderen Sprechern. Und musikalisch hat sich da einiges verändert, da wurde viel mehr Oboe zum Beispiel eingesetzt. Ganz lustig. Dann eine bekannte Reihe, wieder aus den 1980ern, von Kiosk produziert, beziehungsweise mittlerweile Kiddings. Ungefähr zeitgleich wie Bibi auf der Märcheninsel entstanden. Also kann man Bibi auf der Märcheninsel eigentlich als wunderbare Werbefolge für diese Reihe verstehen, wenn man so will. Ne? Mit dem Erzähler Joachim Notke, eben dem Benjamin-Bibi-Erzähler. Und der Bibi-Sprecherin Susanna Brunasewicz, zum Beispiel als Hänsel, aber auch als Aschenputtel. Maria Krasner, die zum Beispiel die Mania in einigen Bibi-Folgen gesprochen hat, oder die Frau Apfelberger bei Benjamin als Briefträger, genau, ja. Hat zum Beispiel Frau Holle oder auch die Hexe bei Hänsel und Gretel gesprochen. Übrigens, um ein bisschen vorwegzugreifen, die hat auch die Hexe in dem grotesk genialen Hörspiel Die Hexe mit dem roten BMW eingesprochen, aber dazu vielleicht später mehr. Und Carla Kolumna alias Gisela Fritsch als Königin oder Mutter der Sieben Raben, die hat nur so kleine Rollen. Finde ich auch sehr hörenswert. Ich hatte davon, glaube ich, nur eine Kassette, Sterntaler, und auf der B-Seite Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren, wo Buddy Elias übrigens ganz großartig den Teufel spricht. Als Fun Fact, das war der Cousin von Anne Frank tatsächlich.
Ach echt?
Ja, genau. Mhm. Ja, und es gibt noch viele weitere. Elena hat ja auch einiges, zum Beispiel von Maritim. Die kenne ich aus meiner Kindheit nicht ganz so gut. Ich hatte von dir da mal was ausgeliehen, habe ich reingehört. Fand ich gar nicht so schlecht. Da hatte ich aber den Eindruck, dass die Adaption eher nicht so nah am Originalmärchen sind. Die haben sich ja schon viele inhaltliche Freiheiten rausgenommen.
Ja, ist auch mein Eindruck. Ist aber auch etwas, was ich früher auch nicht hatte. Ich habe das damals über eine Bekannte halt übernommen. Da hatte irgendwie die ihren Kassettenbestand aufgenommen und die war halt neben sehr vielen Bibi- und Benjamin-Kassetten dabei. Und da habe ich gedacht, ja, nehme ich. Höre ich auch nicht so häufig, muss ich sagen. Die stehen halt im Regal und sehen nett aus.
Verstehe ich gar nicht. Und dann gibt es natürlich auch die schon mehrmals erwähnte sogenannte Jubiläumsedition. Mhm. Der Brüder Grimm haben wir bei unserer Gier-Folge bei Kännchen voll auch ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, die aus den 70ern stammt und dann auch einige, zum Teil auch unbekanntere Grimm-Märchen auch relativ nah am Urtext bearbeitet hat. Die Wassernixe auch zum Beispiel, meine ich, ne?
Ja.
Dornröschen hatten wir beide und
Schneewittchen. Und auf der anderen Seite ist der Wolf und der Fuchs.
Ja,
und das ist meine absolute Lieblingsmärchen-Hörspiel.
Ja, cool.
Lieblingshörspiel, ja, das liebe ich bis heute immer noch. Die ist da raus. Wobei ich aber auch nur die und, hatte ich noch eine andere? Also maximal zwei hatte ich als Kind. Und die anderen beiden, die ich jetzt noch habe, die habe ich mir halt auch nachträglich dazu geholt. Irgendwie mal auf dem Flohmarkt oder über eBay oder sowas.
Aber das ist ja auch eine Sache, die uns eint, dass wir diesen doch nostalgischen Faktor, nennen wir es Kind ruhig beim Namen, ne? Dass uns das bis ins ja mittlerweile schon etwas vorgerücktere Erwachsenenalter, also Hörspiel und Hörspielkassette oder Hörspielschallplatte schon auch ein ja offensichtlich krassen Einfluss auf unser Leben genommen hat. Und ich meine, das ist der Grund, warum wir jetzt hier nach 3 Jahren Podcast auch immer noch sitzen, unter anderem. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Aber genug der Nostalgie, es gibt natürlich auch viele moderne Hörspielproduktionen. Hervorzuheben ist nochmal eine Produktion von 2012, die mit zum Teil alten SprecherInnen von Europa gemacht wurde, unter anderem Konrad Halver und Reinhild Schneider. Wenn ihr die hört, kennt ihr die bestimmt auch. Und die sind auch nicht schlecht gemacht, zwar dann auch mit so synthetischer Musik, aber also anders als die alten Hörspiele, aber nicht schlecht. Ich finde, die kann man sich auch gut anhören.
Ich finde, ein bisschen Nostalgie darf es jetzt aber ruhig noch geben. Ich glaube, Christian, für dich ist Hörspiel ja ganz eng mit Märchen verknüpft, oder?
Ja, Märchen und Bibi Benjamin. Mhm, ne?
Genau. Also, Jenny, wie ist das bei dir?
Eher weniger.
Mit Märchen, ne?
Also ich habe, ich glaube, 2 Kassetten, die ich auch hier die Gänsemarkt und so, die ich schon öfter gehört habe, aber eigentlich war es tatsächlich mehr Bibi und Benjamin, was ich früher gehört habe, ja.
Ist bei mir nämlich auch so. Ich habe mir da natürlich für heute auch nochmal so Gedanken drüber gemacht und ich hatte auch einige Märchenkassetten, ja, zum Beispiel eben von Europa hier der gestiefelte Kater und Rapunzel.
Da liegt dein stolzer Zopf, du eitles Ding, und nun fort mit dir, in der Wüstenei sollst du leben und verjammert Elend zugrunde gehen.
Und so viel zu der Sache mit den Zitaten.
Ja.
Und eben besagte der Wolf und der Fuchs. Oder ich hatte auch irgendwie eine von der Schweinehirte. Ich weiß gar nicht, aus welcher Reihe das war. Gerade bei Märchen gab es ja auch viele so No-Name-Sachen. Die findet man auch manchmal noch auf dem Flohmarkt und so, die zum Teil auch echt sehr hässliche Cover haben, nicht so schön
und da produziert sind. Das muss man auch dazu sagen. Also früher war nicht alles gut. Also nee. Es gibt aus der Zeit auch wirklich viele schlechte, richtig schlechte Produktionen.
Auf jeden Fall. Und trotzdem muss ich sagen, also die ich hatte, habe ich sehr gerne und sehr oft gehört. Und da kann ich tatsächlich auch bis heute noch mitsprechen, auch wenn ich sie zum Teil auch mal jahrelang nicht gehört habe. Aber für mich ist Hörspiel als erstes auch immer mit Bibi, Bibi Tina, Benjamin und auch TKKG tatsächlich verknüpft. Und bei mir war das so, also ich habe sehr, sehr lange Kassette zum Einschlafen gehört. Also wirklich auch Kassette. Ich glaube, bis ich 12, 13 war, da habe ich mir dann gedacht, nee, Elena, jetzt bist du zu erwachsen, jetzt brauchst du das nicht mehr.
Die Phase hatten wir alle, oder, ja, Jenny?
Und dann hat man natürlich, dumm wie man war, auch Kassetten abgegeben. Ja, ich habe interessanterweise aber auch nur Bibi und Benjamin abgegeben, hier TKKG, die Märchenkassetten und so, die habe ich alle zum Glück behalten.
Märchen habe ich auch alle behalten. Ja, ich komisch, hab, ne? Benjamin und Bibi. Bibi und Tina hatte ich wenig eigene. Ich habe mir die oft dann ausgeliehen von einer Freundin. Benjamin Bibi habe ich komplett an einen Cousin abgegeben. Genau, entweder sind die zerstört oder mittlerweile auf eBay verschachert wahrscheinlich. Mhm. Aber meine Märchenhörspiele und so besondere Sachen wie eben die Hexe mit dem roten BMW zum Beispiel habe ich durchaus behalten. Ich hätte mehr herkommen.
Auch, ja. Ne? Ich habe auch zum Beispiel Wendy, Süderhof, ne? Also die Pferdefraktion.
Wir sehen die Kinder.
Genau. Die habe ich auch alle nicht abgegeben, zum Glück. Aber komischerweise irgendwie bei Bibi und Benjamin dachte ich mir so, und dann irgendwann, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber das muss jetzt echt auch schon eine ganze Weile her sein. Vielleicht so mit Anfang 20 war ich irgendwann mal bei Saturn oder so drin und habe so gesehen, oh, es gibt irgendwie noch TKKG-Kassetten. Und aus einem Impuls heraus habe ich mir 2 Kassetten, nämlich Es geschah in einer Regennacht und Ein Yeti in der Millionenstadt. Jenny verschockt sich schon. Werde ich nie vergessen. Habe ich mir dann irgendwie gekauft. Ich kann nicht mal sagen, es war wirklich ein Impulskauf. Und ich habe die gehört und ich war sofort wieder im Game drin. Total.
Ja.
Und dann ging das nämlich los. Dann haben Jenny und ich angefangen, eBay zu durchstöbern. Und dann habe ich wirklich alle Kassetten, die wir früher hatten, von Bibi und Benjamin nachgekauft. Krass. Und ich wusste wirklich noch, welche das waren. Und dann weiß ich noch, dann habe ich gehört, Folge 6, Bibi halt den Bürgermeister. Und da hatte ich nämlich genau diesen, was du auch beschreibst, vorhin auch, was du von deiner Schwiegermutter erzählt hast. Ich meine, bei mir war es nicht so lange her, aber ich hatte die auch wirklich 10 Jahre oder so nicht gehört und ich konnte alles mitsprechen. Und ich habe mega krass, und da habe ich so gemerkt, boah doch, das hat mich wirklich geprägt. Also wir sind schon diese Generation Kassettenkinder.
Und wir waren dann auch auf dem Trödelmarkt und dann haben wir echt eine Menge Kassetten gekauft. Und dann irgendwann kam mein Papa mit so einer Kiste aus dem Keller und meinte, guck mal, ich habe deine alten Hörspielkassetten gefunden. Ich habe keine Hörspielkassetten weggetan, aber ich habe mir gedacht, das sind alle? Das kann doch gar nicht sein. Ja. Weil ich tatsächlich dann irgendwie doch gar nicht so viel, also mir kam das früher als Kind immer viel mehr vor, aber als ich dann so im Erwachsenenalter gesehen habe, was es alles gab, dann da habe ich gedacht, das war gar nicht so viel.
Also ich hatte einen Moment mit der Bibi-Folge Verhexter Sonntag und die habe ich auch nach, ja, da war ich so um die 30, also hatte ich die bestimmt auch schon 15 Jahre nicht mehr gehört oder länger. Und ich lag da auf dem Sofa und habe die über Kopfhörer gehört und ich habe mich wirklich bepieselt vor Lachen. Und mein Vater kam ins Zimmer und fragte dann, ob ich noch ganz bei Trost bin. Ich so, boah, Papa, ich höre Bibi Blocksberg, lass mich in meine Ruhe. Und er hat gesagt, ja, du bist bescheuert, aber ich konnte nicht mehr, ne?
Ja, geliebte Mary, ich bin ein Gorilla. Miau. Ja, also es geht mir tatsächlich auch so und ich habe jetzt, glaube ich, mittlerweile, also ich höre auch immer noch gerne Kassette. Ich muss tatsächlich, ich meine, natürlich habe ich auch Spotify und aus Bequemlichkeit oder wenn ich unterwegs bin, mache ich das natürlich auch an. Aber so diese Idee von, ich lege die Kassette ein und alleine, wenn dieses Klackern von dem Rekorder anfängt, das ist für mich das entspannendste Geräusch der Welt. Also es bringt mich wirklich sofort runter und es ist auch, es ist ein anderes Hörerlebnis. Ich weiß, das ist jetzt Nostalgie pur und es klingt, als wäre ich 1000 Jahre alt, aber es ist einfach so. Ja.
Also ich hatte einen DuckTales-Kassettenrekorder, einen ganz coolen. Und der stand bei mir auf so einem Brett neben dem Hochbett, war der so, das Brett so angedübelt. Hat mein Vater ganz hübsch gemacht. Und ich musste nicht mal meine Lampe anschalten. Ich konnte hinter mich greifen und habe dann gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich, war der Knopf gedrückt zum Aufmachen. Ja. Umgedreht, zugemacht, 1, 2, zack, angemacht. Und dann lief das wieder. Also wirklich blind und fast im Schlaf.
Ja, absolut.
Ich war ein nerviges Kind. Ich bin mein Hochbett runtergeklettert. Und ich hätte eigentlich einen kürzeren Weg zum Hörspielkassettenrekorder gehabt. Aber nö. Natürlich habe ich auch die Knöpfe im Dunkeln gewusst. Aber ich bin dann rausgegangen und habe gesagt, Mama, komm, die Kassette umdrehen.
Ich stamme aus einer Camperfamilie und wir hatten in dem alten Wohnwagen so ein altes Autoradio drin, was man richtig mit Schmackes reindrücken musste, damit die Kassette rauskommt. Das konnten wir als Kinder eben nicht. Und natürlich, mein mittlerer Bruder und ich haben dann die kleinsten, das schwächste Glied im Schlafanzug mit Teddybär rüber ins Clubhaus geschickt, wo dann irgendeine Feier war. Mama, kannst du uns die Kassette umdrehen? Aber zum Beispiel, ich hatte ja dann auch einige Hörspielschallplatten von einer älteren Cousine vor allen Dingen. Die ist 5 Jahre älter als ich. Und ich hatte dann einen eigenen kleinen Schallplattenspieler auch im Kinderzimmer. Da kam ich auch vom Bett aus dran. Aber ich musste das erst üben, bis ich das durfte.
Ah.
Also ich musste das mit meinen Eltern üben, damit ich die nicht kaputt mache.
Ja.
Die waren zwar schon zum Teil zerkratzt von der Cousine. Also, ne, Alex, wenn du das hörst, du bist da nicht ganz pfleglich mit umgegangen. 2 hatten noch einen Sprung, aber schwamm drüber. Nee, und meine Eltern wollten halt, dass ich das vernünftig mache und dass ich den Plattenspieler auch nicht kaputt mache. Ja. Das war jetzt nichts Teures, ne, mit so externen Boxen irgendwie. Dann war ich auch ganz stolz, dass ich die auch alleine umdrehen durfte. Ja.
Na cool. Und habt ihr noch Hörspielkassetten?
Also meine Märchenkassetten, die liegen hier auch auf dem Tisch ausgebreitet. Ich habe, also einige sind aus der Kindheit, einige habe ich auch tatsächlich neu erworben aus nostalgischen Gründen. Zum Beispiel die Kassette Tiermärchen nach dem Buch von Barbara Bartos-Höppner. Da wusste ich nicht, dass es da Hörspiele zu gibt und die habe ich mal irgendwo sehr günstig dann im Internet erworben. Es gibt auch noch eine zweite Zaubermärchen, aber die habe ich nicht. Die müsste ich mir auch irgendwann zulegen.
Ich habe eine ganze Kiste voller Kassetten und ich sage ja, also ich habe jetzt wesentlich mehr Kassetten als Kind, weil es ja tatsächlich dann doch irgendwie nicht so viel war. Und es hat sich dann, also jetzt habe ich schon länger keine Kassetten mehr gekauft, aber wir sind ja dann regelmäßig auch auf Flohmärkte gegangen und da hat sich schon einiges angesammelt.
Ja, wir hatten eine intensive Phase. Also ich glaube, ich habe jetzt, weil mein Tannenbaum, wir nehmen ja jetzt noch in der Weihnachtszeit diese Folge auf und mein Tannenbaum steht halt aktuell vor dem Schrank. Deswegen, dummerweise habe ich vergessen nachzuzählen. Ich würde mal schätzen, so um die 400 Hörspielkassetten habe ich tatsächlich. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt auch schon seit einigen Jahren keine mehr gekauft, weil durch Spotify verlagert es sich halt schon ein bisschen. Aber ich gucke mir das gerne an und wie gesagt, ab und zu muss auch die Kassette nochmal dran.
Aber ich muss auch sagen, auch wenn ich die, glaube ich, noch gar nicht gehört habe, aber irgendwie auf dem Trödel habe ich mal so ein Doppelalbum Benjamin Blümchen auf Schallplatte gesehen. Dachte mir auch, wie cool, auch mit dem alten Cover und dem Gruß. Und dachte ich mir, boah, musst du mitnehmen. War auch nicht teuer, habe ich auch gerne gemacht. Aber manche Sachen, die einem so begegnen, die kauft man dann halt trotzdem.
Und man muss auch sagen, wir sind jetzt nicht die einzigen NostalgikerInnen hier. Es gibt ja Reihen wie TKKG und die drei Fragezeichen macht das auf jeden Fall. Die bringen ja sogar noch Kassetten tatsächlich wieder raus, weil eben viele Millennials gerade in ihrer Midlife-Crisis sind und ich denke auch die gute alte Zeit.
Ich glaube, drei Fragezeichen ist die einzige Reihe.
Macht nur noch drei.
Aber die machen das aus Nostalgiefaktor noch und ja, scheint sich dann ja auch zu verkaufen. Das
lohnt sich, genau. Wobei es auch da, es gab oder gibt ja jetzt auch einige KünstlerInnen, die auch Musikkassetten wieder rausbringen. Also auch das ist nicht komplett weg.
Ja, aber das finde ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen doof, weil manche Sachen sind dann halt vorbei. Ja. Und ich meine, bei TKK, bei drei Fragezeichen, da sind die Verkaufszahlen auch noch so hoch, dass sich das lohnt.
Ja.
Aber nur um da so künstlich so diese Nostalgie aufrechtzuerhalten, das finde ich immer so ein bisschen albern.
Ja, vor allem die Frage ist ja auch, wie viele Leute tatsächlich noch Hörspielrekorder haben. Weil ich habe zum Beispiel festgestellt... Gibt es
auch wieder einen Hype auch, ne?
Ja, aber ich habe festgestellt damals, als meiner kaputt war, ist es wirklich schwierig, ein Gerät zu bekommen, wo nicht nur CD-Player ist, sondern wo du auch ein Kassettendeck mit drin hast.
Und die dann obendrein noch halten, ein paar Jahre vielleicht. Ne?
Selbst CD-Deck ist ja schon schwierig zu kriegen, muss man ja auch sagen. Ja. Auf jeden Fall. Habt ihr ein absolutes Lieblingshörspiel?
Das ist echt schwierig. Also ich habe mir natürlich die Frage vorher gestellt und ich könnte dir sagen, Lieblingsmärchenhörspiel ist schon schwierig genug. Eben hier zum Beispiel Rapunzel aus der Europa-Reihe Märchenbox oder aber auch die zertanzten Schuhe mit Erik Schumann als Sprecher. Das sind die, die ich auch am meisten gehört habe. Oder auch die Gänsemarkt mit Landestheater Innsbruck. Die hatte ich auch auf Schallplatte. Aber es gibt einfach echt viele richtig gute, auch Erwachsenen-Hörspiele, so Radioproduktion eben, das ist wirklich nicht einfach. Also was wirklich mega lustig ist, um darauf nochmal kurz einzugehen, vielleicht die Hexe mit dem roten BMW. Also es geht grob darum, dass sie eben den Teufelspakt geschlossen hat und der Teufel ist da auch wie bei der Teufel mit den drei goldenen Haaren, der Buddy Elias. Und sie will von ihm eben, weil es ihr zu kalt wird und sie zu alt ist, mittlerweile für den Besen dann einen roten BMW haben, um dann durch die Gegend zu fahren. Hat eine Motte als Haustier gesprochen, übrigens von Gisela Fritsch, also Carla Kolumna. Und sie ist da auf die Idee gekommen, weil der neue Pfarrer einen roten BMW fährt und dann kann der Teufel aber da nicht ran, weil dein Gebetbuch auf dem Beifahrersitz liegt und so. Also ist mega lustig, ziemlich grotesk und also da fallen auch ein paar Kraftausdrücke, wo ich mir dachte, ja, aber ist für Kinder produziert, ist aber mega lustig. Also wenn ihr das mal irgendwo findet, ist total selten, sofort kaufen und anhören, richtig, richtig
gut. Ja, wir haben das mal zusammengehört, aber... Ich merke gerade, ich kann mich an nichts mehr erinnern.
Ich hatte das eben halt überspielt aus der Stadtbücherei und ich habe dieses überspielte Ding, da ist die Klangqualität eh schon ein bisschen schlechter, auch mal vor Jahren einer anderen Cousine ausgeliehen und dann habe ich die so halb überspielt zurückbekommen. Also da eine Stelle ist Gott sei Dank nur so eine knappe Minute oder was, ist dann so ein bisschen dumpf. Und dann habe ich das aber von da digitalisiert, weil ich nach wie vor das Original nirgendwo gefunden habe, nur zu horrenden Preisen, zu denen ich nicht bereit war. Also ich habe Sachen, die es eben nicht digitalisiert gibt, dann schon auch digitalisiert privat, um die dann vom Handy abends auch abzuspielen, weil ich eben auch keinen Kassettenspieler im Schlafzimmer mehr habe zumindest. Mhm. Ja.
Also früher war, denke ich, meine Lieblingshörspielreihe Bibi und Tina.
Mhm.
Bibi Blocksberg fand ich auch richtig gut, aber auch zum Teil... nicht alle Folgen. Also ich finde, Bibi Blocksberg hat viele Folgen, die irgendwie Murks sind.
Finde ich auch, ja. Benjamin hat weniger schlechte
Folgen. Genau, das habe ich im Nachgang auch festgestellt. Mir ist aufgefallen, ich habe bei Benjamin irgendwie alle Folgen, wo er krank ist oder wo jemand krank ist oder wo er dein Kinderarzt ist. Also irgendwas immer mit Krankheit. Ich weiß nicht, was das aussagen soll. Ja, aber Benjamin mochte ich auch früher richtig gerne. Und ich würde sagen, jetzt heutzutage hat sich das ein bisschen verlagert, weil ich wirklich auch relativ viel drei Fragezeichen höre.
Mhm. Ja, bei mir sind es, wir sind ja wie gesagt noch in der Weihnachtszeit, also unangefochten die Weihnachtsfolgen von Benjamin und auch von Bibi, aber auch nur die älteren, ne? Also hier bei Bibi die Weihnachtsmänner und also bis zur Folge 50 und da die neueren, die mag ich dann auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, wirklich unangefochten, weil die höre ich wirklich in Dauerschleife jetzt momentan. Ansonsten finde ich es auch schwierig. Ich habe sehr viel TKKG gehört, wobei man da natürlich auch, wenn wir drüber sprechen, auch sagen muss, die sind nicht gut gealtert. Ne? Also es hat auch einen Grund, warum die bei Spotify in diesem Retro-Archiv liegen und warum manche eben nicht mehr gehört werden.
Ich glaube, drei sind nicht verfügbar, ne?
Genau, und das ist auch unterschiedlich. Also ich finde zum Beispiel bei Benjamin und Bibi stelle ich oft fest, Die haben echt so ein paar Themen mit Lärm und Umwelt und Mobben, wo du denkst, das ist immer noch super das aktuell. Das
war damals auch total aktuell, ja. Und ziemlich links damals auch. Da gibt es ja auch so Studien, die dann sagen, dass ja dann die Kinder damit linksgrün versifft worden sind. Ne?
Genau. Und bei TKKG muss man natürlich sagen, das ist echt rassistisch, es ist diskriminierend, es ist frauenfeindlich. Das darf man so unreflektiert heutzutage eigentlich nicht mehr hören.
Total schade, weil gerade ist es der Schatz in der Drachenhöhle, heißt sie so. Finde ich von der Atmosphäre mega gut. Aber also was da so an Dialog zum Teil und Darstellung passiert, das ist halt echt nicht tragbar. Ja. Ne?
Und deswegen muss man sagen, also TKKG wäre für mich auch so eine Reihe, die hätte man irgendwann dann auch mal einstellen können und dann hätte man
nicht vielleicht... Nicht zuletzt auch wegen total neuer Sprecherinnen, die nicht so ganz toll sind.
Oh ja, das auch. Aber da hätte man vielleicht sich dann irgendwie was Neueres mal ausdenken können. Ich meine, okay, der Erfolg gibt ihnen vielleicht recht, keine Ahnung, aber das muss man an der Stelle eben auch sagen. Nicht alle alten Hörspiele sind 1:1 in diese Zeit übertragbar und die muss man eben hinterfragen. Und die muss man auch kritisch sehen bei aller Nostalgie, und die man hier so betreibt. Ne?
Wo du gerade Weihnachten erwähnt hast, fällt mir natürlich dann noch ein Weihnachten im Geisterschloss von Waldo. Ja, ne? Mit Madame Therese, der einzigen schwarzen Schneeäule der Welt, weil sie im Kamin von Schloss Wackelschnurz wohnt, seit 500.000 Jahren irgendwie. Aber generell nicht um die Weihnachtsfolge. Ich finde die Hörspiele mit ihren Dialogen zwischen Michael, dem Hundebesitzer von Waldo eben, und Waldo und der Mutter auch zum Teil, also wirklich großartig. Das Schneegespenst, Folge 4 ist das, glaube ich, mit der Yeti Greti, die jodeln lernen will bei Maxl und Resi Kreischmoos an den Trellerbergen, ist einfach unübertroffen.
Also ihr merkt, wir können hier echt richtig viel noch in Erinnerung schwelgen. Wir könnten jetzt auch noch ganz viele Zitate bringen. Aber vielleicht, um das Ganze doch mal irgendwie zu einem Schluss zu bringen, so als Fazit, was würdet ihr sagen, ist für euch an Hörspiel, ob jetzt auf Kassette oder auf Spotify oder auf CD oder Schallplatte, wo auch immer, was ist an diesem Medium das Besondere für euch?
Also Hörspiel kommt für mich am nächsten an das Gefühl, ein Buch zu lesen heran.
Mhm.
Also das ist, weil du eben keine Bilder hast wie beim Film. Auch Filme können intensiv sein, wenn man sie sieht. Aber dadurch, dass das im Kopf stattfindet, zum Großteil die Bilder eben entstehen, ist das für mich am nächsten an Lektüre, also Lesen eines Buches dran. Und das kann man eben halt auch irgendwie beim Wäschefalten oder beim Spülen oder sonst was machen. Und deswegen, ich muss feststellen, ich höre viel mehr Hörspiele mittlerweile, als dass ich lese, weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe oder auch die Ruhe, weil ich dann beim Lesen merke, ich schweife ab. Beim Hörspiel ist das meistens nicht so. Das kann auch mal passieren, aber da bin ich dann fokussierter als beim Lesen, lustigerweise, keine Ahnung. Deswegen höre ich momentan wirklich viele Hörspiele.
Das ist interessant, dass du das sagst. Weil die Verbindung zwischen Buch und Hörspiel habe ich noch nie gezogen. Also aus der Perspektive habe ich das noch nie gesehen. Für mich ist es komplett getrennt, obwohl du natürlich recht hast. Es ist beides etwas, was deine Vorstellungskraft anders bemüht als ein Film oder so. Aber die Verbindung hatte ich nicht.
Ja, aber kannst du nachvollziehen,
was ich damit meine? Okay. Auf jeden Fall, ja.
Ich hätte es nämlich eigentlich auch so gesagt. Man ist ja irgendwie so in einer ganz anderen Welt und aus dem Alltag irgendwie raus. Und man ist dann in dieser Geschichte gefangen und muss sich halt alles irgendwie im Kopf vorstellen. Und für mich ist das einfach immer so ein Wohlgefühl, das ich dabei habe.
Also ich habe festgestellt, hier habe ich kurz auch erwähnt in der Folge, diese Maigret, Kommissar Maigret Hörspiele nach Georges Simenon. Diese Bücher sind, also ich würde das nie lesen.
Mhm.
Aber weil es da wirklich richtig gute Hörspielbearbeitung gibt mit exzellenten SprecherInnen, also das, ich höre das richtig gerne, aber ich würde das eines der Bücher nie lesen zum Beispiel. Nie, wirklich nicht.
Und ich kann mich mit sowas auch länger beschäftigen. Also ich habe das zum Beispiel festgestellt, wenn ich jetzt länger Auto fahre, kann ich mich mit sowas besser beschäftigen, weil ich irgendwie da mehr aufpasse und mehr drin bin als mit Musik hören.
Oder auch bei einem Hörbuch. Wenn du im Auto Hörbuch, ist für mich also richtig gefährlich, weil ich dann wegdämmer irgendwann. Ne?
Das kann ich auch gar nicht.
Ja. Also Hörspiel geht gut, aber Hörbuch geht gar nicht.
Ja, ich würde sagen, für mich ist das tatsächlich mit dem Hörspiel so wie mit Märchen. Es ist zum einen dieser, ihr habt es ja heute gehört, dieser hohe Nostalgiefaktor. Es ist so dieser Wohlfühlmomente, die man bekommt. Es eröffnet aber, auch wie du gesagt hast, so diesen Weg in neue Welten, die man sonst eben nicht betreten kann. Es regt die Fantasie an. Es bietet aber auch immer Ansätze, sich mit der eigenen realen Welt auseinanderzusetzen. Also it's a match.
Love.
Ja, und wenn dem nichts mehr hinzuzufügen ist, würde ich sagen, es ist vielleicht jetzt auch nochmal die Zeit, Danke zu sagen an alle, die uns auch in diesem Jahr die Treue gehalten haben, an alle, die neu dazugekommen sind, an alle, die uns folgen und supporten. Wir haben das ja schon öfter gesagt, uns als mini kleiner Podcast ohne eigenes Produktionsstudio oder sonst irgendeine Produktionsfirma bedeutet uns das wirklich sehr, sehr viel. Wir wissen, dass wir auf den ersten Blick ein sehr nischiges Thema haben und freuen uns über jeden und jede Einzelne, mit der oder dem wir das teilen können.
Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, euch nochmal Danke zu sagen, dafür, dass wir das jetzt 3 Jahre, wir haben heute auch ein bisschen dreijähriges Geburtstagskuchenessen gemacht.
Wir feiern auch gleich noch weiter.
Ja, mit Schnitzel.
Yum, yum. Genau, deswegen danke auch an euch, dass das alles so schön ist und dass wir das seit 3 Jahren miteinander teilen können.
Ja, da möchte ich mich auch anschließen. Also es ist nach wie vor eine absolute Bereicherung.
Geht mir genauso,
Ich lerne viel, es macht mit euch immer mehr Spaß, muss ich sagen. Ich finde, ich freue mich immer jedes Mal. Es ist immer ein Highlight, wenn ich weiß, wir nehmen eine Folge auf.
Also die Gefahr, dass es irgendwann langweilig wird, besteht, glaube ich, nicht. Nee, weil wir dringen in immer tiefere Tiefen ein und das wird immer spannender und wir lernen auch jeder selbst und miteinander echt viel, glaube ich, und hoffen, dass wir das dann auch gut vermitteln und euch an dieser Reise wirklich teilhaben lassen können.
Und dann gibt es so Folgen wie heute, wo man einfach merkt, wie viel einen auch verbindet über dieses Thema.
Total. Ne? Mhm.
Ja.
Schön. Ach.
Ja, und wenn wir uns nicht in unseren Kassettenschränken verlaufen haben auf der Suche nach der richtigen Kassette, dann
hören wir uns im nächsten Jahr.
Und ein frohes neues Jahr.
Guten Rutsch.